Und wir haben noch keinen Schlussgag. Ist ja toll, dass ihr immer so gut drauf seid am Ende und dann immer noch.
Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Und los geht's mit dem 81. Spieleveteranen-Podcast. Das ist heute eine klassische Fünferrunde. Ich begrüße in mehr oder weniger alter Frische Jörg Langer.
Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag.
Michael Hengst.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem vielsbaren München.
Mick Schnelle.
Schöne Grüße aus dem leicht schwülen Baltham.
Roland Austinat.
Gefühlt 9 Grad in San Francisco. Ich habe heute Morgen die Heizung wieder angemacht und grüße alle mit dicker Schickecke.
Und Heinrich Lenhardt aus dem Studio Vancouver. Dem Hund ist es zu warm beim Gassi, aber ich finde die Temperaturen gerade ganz angenehm. Und ich glaube, ich gewinne hiermit die heutige Wetter-Competition. Oder ist es in München schon wieder so schwül oder ist es noch angenehm sommerlich warm?
Schwül.
Schwül ist schlecht. Da machen die Veteranen schlapp und welken vor Mikrofonen vor sich hin.
Genug trinken, Leute. Ihr müsst Wasser genug trinken, sonst weiß ja dann die älteren Menschen, die kriegen dann oftmals nur so wenig, zu wenig Wasser und müssen dann vom Notarzt wieder mit Infusionen.
Ja, das sagt mein Hausarzt auch immer. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste.
Wer, der Hausarzt ist nicht mehr der Jüngste?
Der auch nicht. Wir denken immer, wenn er in Rente geht, dann sterbe ich einfach.
Der Trick ist ja immer, sich einen Arzt zu suchen, der jünger ist als man selber, damit man den nicht überlebt hinterher am Ende des Tages. Eher andersrum, ne?
Und wir werden heute ausführlich über das Wetter reden, über die Fußball-EM und über den Brexit. Sonst haben wir keine Themen, oder? Oder war noch was?
Reicht schon an Themen, ja.
Ein Thema haben wir, und das ist eine wunderbare Steilvorlage, ähnlich wie ein Toni Kroos-Pass aus dem Mittelfeld, um nochmal darauf hinzuweisen, dass es so etwas auch wie einen monatlichen Bonus-Podcast gibt für die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Und die erfreuten sich bereits, unmittelbar nach der E3, eines Bonus-Podcasts, wo Kollege Freundorfer und Kollege Austinat sich schon ein bisschen ausgetauscht hatten, über ihre E3-Erlebnisse. So ganz ohne E3 geht es jetzt im Hauptpodcast aber auch nicht, denn Roland war ja vor Ort und gab sicher noch ein paar Aspekte, die er jetzt hat, die sich jetzt gesetzt haben, jetzt rückblickend und überhaupt. Und vor allen Dingen, ganz lustig, es gibt die Nominierungsliste für so die Spiele der Messe. Ist das eine Sache, die wirklich relevant sein sollte? Spieler auszeichnen basierend auf Messevorführungen? Wie seriös ist das eigentlich?
Denn der Clou ist ja, das ist ja gar nicht die Vorführung der Messe. Jedes Jahr vor der E3, das wissen die wenigsten, da findet in Santa Monica in diversen Hotels eine Veranstaltung statt. Da werden die führenden Journalisten, wie auch immer, eingeladen und von den Publishern gepampert. Und dann bekommen die halt alle einen ausgiebigsten Blick auf deren Line-up, was sie auf der E3 zeigen. Und aufgrund der Sachen, die sie da sehen, da wird dann oftmals schon im Vorfeld festgelegt, das Spiel der Messe und so. Dann sagen die, ja, das ist gut, noch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner machen und so. Und ich bin einmal auf so einer Nummer gewesen vor Jahren. Das war dann aber nur im Rahmen von ich weiß gar nicht, Sony, die wollten noch was zeigen. Oder EA, ich weiß gar nicht mehr. Und da sage ich mal.
Aber da muss man schon sagen, also das sind Sachen, die spielbar sind. Also da wird jetzt nichts nominiert basierend auf einem Trailer. Das ist alles basiert auf Spielimpressionen.
Ja, aber trotzdem, das ist doch Lesen in einer Kristallkugel. Ehrlich gesagt bin ich auch kein großer Freund generell von Previews, aber ich meine, sowas, das ist Raten.
Okay, gut. Ich werde trotzdem zumindest in der Kategorie Best of Show, also Spiel der Messe, einfach mal die Nominierung mal vorlesen.
Gerne.
Und das kann man dann kommentieren oder nicht. Oder vielleicht kann dann Roland was dazu beitragen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sich diese Jury da zusammensetzt. Ich vermute mal, es sind primär amerikanische Journalisten.
Genau.
Relativ wenig Europäer. Nichtsdestotrotz sind ein paar klangvolle Namen dabei. Also, Best of Show, die Nominierungen. Wir haben Battlefield 1, ja. Dishonored 2, ich
Warte, ich werde mal vorlesen. Okay.
Ja. Dishonored 2, Horizon, Zero Dawn, Sea of Thieves, Legend of Zelda, Breath of the Wild, muss ich mal an Hunde mit Mundgeruch denken, und Titanfall 2. Das sind doch alles ganz ordentliche Namen. Oder, Roland, was sagst du?
Ja, also ich meine, die meisten oder die Hälfte davon habe ich auch gespielt selber auf der E3. Ist natürlich ziemlich, ja, schießlastig die Nummer, bis jetzt auf Zelda und Sea of Thieves. Gut, und Dishonored kann man auch schleichen, wenn man möchte und so. Battlefield 1 kann man sagen, da würde ich aus dem Bauch fast sagen, gefiel mir Titanfall 2 besser, das bessere Battlefield, weil Battlefield 1 war wirklich noch auch, ich habe mit 64 Leuten gespielt, das Spawning teilweise bist du mitten vor den gegnerischen Knarren gespawnt oder so und das Balancing auch, du bist rumgelaufen und du konntest zwar näher an deinen Kumpels spawnen und so, aber das war mir immer noch ein bisschen zu glücksmomentig. Und wenn dann die anderen ihren Zeppelin herbeirufen und man nicht zufällig gerade in der Nähe eines Schnellfeuer oder eines Bodengeschützes sitzt, dann ist es auch vorbei. Also, okay. Und gerade weil Titanfall 2 drin ist, denke ich mir, hätte auch eins von den beiden gereicht. Gibt ja noch genügend andere Hersteller, die auch noch Spiele zeigen. Da ist zum Beispiel kein einziges Spiel von Ubisoft drin. Da hätte man sagen können, hey, Watch Dogs 2 fand ich zum Beispiel deutlich netter als den ersten Teil. Der fehlt hier komplett drin. Was mir hier fehlt, wäre Mafia 3. Das GTA mit mehr Story in Anführungszeichen ist überhaupt nicht drin. Dishonored 2, ja, würde ich sagen, so Schleichspiel. Diesmal mit zwei Hauptcharakteren statt dem einen. Horizon, das finde ich auch ganz spannend, das ist ja dieses, die Roboter haben gewonnen, die Menschen verfallen zurück in die Wildphase und rennen jetzt rum und schießen Roboter kaputt, sammeln Einzelteile auf und von den Kollegen von Guerilla aus Holland. Das ist also eine gute Sache. Sea of Thieves verstehe ich überhaupt nicht. Sea of Thieves, ich bin mit Stefan Freund noch vergelästert drüber, da haben wir heute beim Spielen zugesehen, es waren 6 Leute oder 5, die haben dann zusammen ihr Piratenschiff gesteuert, aber naja, der eine hat irgendwie Bier getrunken, der andere hat Ziehharmonika gespielt, und wieder andere hat am Ruder gedreht, der vierte hat ein Segel gehisst, also das war alles ein bisschen krude, der fünfte ist im Wasser rumgeschwommen, also wir haben die noch gefragt, die Entwickler, und sagten, Mensch, also das kommt uns alles so ein bisschen chaotisch vor, nein, und das ist auch gut, wenn man zusammen spielt, und sie konnten uns nicht ganz klar machen, was denn jetzt der Spielwitz war. Und das Wasser sieht toll aus und klar, und man kann auch dann gegen andere Schiffe Kanonen abschießen, aber warum Sea of Thieves gerade als Best of Show ist, wo es doch wirklich bei Microsoft auch Sachen gab, wie das Forza Horizons 3 und sowas, was wirklich mit doch deutlich, auch mehrspielermäßig, deutlich besser aussieht und läuft. Du kannst einsteigen in Wettrennen mit verschiedenen Leuten, PC gegen Xbox und so, und das verstehe ich nicht ganz. Und Zelda?
Also, ich muss mal kurz einwerfen. Einige von den Sachen, die du nennst, die sind dann auch in Subkategorien nominiert. Also Forza Horizon 3 ist unter Best Racing Game drin, aber wie gesagt, also Best of Show ist so die Besten der Besten.
Gut, es gab ja nicht so viele Rennspiele. Was gibt es noch an Rennspielen? Also,
es sind doch nur 3 nominiert.
Nee, da finde ich also wirklich dieses Best of Show ist ein bisschen schief. Ich sag ja zu Dishonored, ich sag ja zu Horizon, ich sag ja zu Zelda und Titanfall, aber Battlefield 1 und Sea of Thieves, weiß ich nicht. Und dann Sachen so
Was ist denn so das eine Spiel, wo du sagst, das stattdessen gehört für Best of Show nominiert?
Puh, also ich hätte zwei Spielen da raus aus der Nummer. Ich würde sagen, Watch Dogs 2 gehört rein und Mafia 3 gehört rein, auf jeden Fall noch.
Ah, okay. Und ich glaube,
haben die denn auch Sachen gemacht wie sowas wie Star Trek Bridge Crew, wo du da dein Raumschiff mit 4 Leuten in VR fliegst? Ist das irgendwo nominiert worden als bestes originelle Idee oder so?
Es gibt eine Kategorie für Virtual Reality Spiele. Da sind wirklich 5 nominiert. Und da ist auch Star Trek Bridge Crew dabei.
Weil wenn das gar nicht auftauchen würde, wäre schade gewesen.
Eine Frage, die sich mir stellt, vielleicht vertue ich mich, aber ist nicht unheimlich Multiplayer-lastig?
Ja, das ist halt die ganze Branche irgendwie geworden. Wobei Zelda, das ist...
Zelda und Dishonored.
Ganz Zelda nicht.
Ja.
Und Dishonored. Dishonored 2 ist rein Einzelspieler, Gott sei Dank. Und was ist denn mit dem Horizon
ist auch Singleplayer, stimmt.
Horizon ist also
auch Singleplayer.
Also
und Titanfall 2 hat diesmal eine Kampagne. Das war beim ersten Teil so blöd. Die haben den rausgebracht nur für die Xbox. Gleicher Fehler, wenn man bedenkt, wie viele PS4s sich verkauft haben in den USA. Das Ding hat jetzt eine Singleplayer-Kampagne komplett auch, Titanfall 2.
Ja, aber ist doch eigentlich so ein Multiplayer-Shooter-Ding, oder? Gibt's keine Adventures mehr?
Naja, die veröffentlichen die einfach halt dann da. So Motto, wir kündigen heute Deponia 4 an und bringen es morgen raus oder sowas, ne?
Ja, oder ich verkaufe mit der Bild-Zeitung, schon klar.
Es gibt eine Kategorie beste Action-Adventures, aber rein Adventure ohne Action gibt's nicht mehr. Erstaunlicherweise. Wobei, gut, da hätte man außer Thimbleweed Park auch nicht viel nominieren können. Ich glaube, die E3 ist da nicht so. Indie-Spiele gibt's noch. Die besten Indie-Spiele. Lauter Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe.
Sag mal.
Absolver, Abzu, ABZU, die Leute geben den Namen aus. Cuphead, Inside und We Happy Few.
Also vier von denen kenne ich. Abzu ist so ein... Kein Witz. Abzu haben die schon im letzten Jahr gezeigt. Das ist so ein Unterwasser-Tauchspiel, so ein bisschen Echo in VR, so in der Art. Cuphead ist auch schon im letzten Jahr dabei gewesen. Deswegen frage ich mich, ob das dieses Jahr nochmal küren als bestes Indie-Spiel. Das ist ein 2D-Jump'n'Run im Disney-Stil der 30er, so schwarz-weiß, und die Leute haben also Tassen auf den Köpfen, also ist ganz urig. Inside ist das neue Spiel von Limbo, von den Limbo-Machern, und We Happy Few ist ein 3D-Action-Adventure, schon auch so wie Dishonored-mäßig vom Stil her, und das spielt in einer Behörde, wo alle Leute ganz fröhlich und happy sind, weil sie immer ihre Pillen nehmen. Aber du sagst, Mensch, ich will keine Pillen mehr nehmen. Und dann siehst du halt, dass die zum Beispiel die Pinata mit den Süßigkeiten, die sie alle kaputt schlagen und essen, ist eigentlich tote Ratten und so weiter. Und das ist halt also einen sehr kafkaesken, bösartigen Charme. Also von den Indie-Spielen, vier davon kenne ich. Außer Absolver, das habe ich nicht irgendwie gehört, leider.
Siehst du mal.
Immerhin ist ja doch noch vor drei. Doch noch ein Strategiespiel.
Da gab es auch wenig dieses Jahr ein Strategiespiel, das stimmt schon, ja.
Wie gesagt, Dawn of War scheint mir da, also zumindest von den Nominierten, das Einzige zu sein, was mich auch nur halbwegs interessiert.
Na komm, Civilization 6, also bitte.
Ach, schon wieder eins. Dann wartet mal wieder 2 Jahre, bis es dann richtig läuft, dann ist es schön, aber...
Gwent als Strategiespiel rauszubringen, ist ja auch spannend. Also, da hat man auch ein Kartenspiel, würde ich mal sagen können, oder? Also, Strategiespiel. Das ist ja dieses drei Runden mit den gleichen Karten, was spannender ist als in Hearthstone, weil da kannst du ja mal Karten nachziehen nach jedem Spiel mit neuen Karten starten, aber... Bei Gwent kannst du dann bluffen, kannst du Gegner mit verlocken, hohe Karten zu spielen, und du musst halt die meisten Punkte haben in einer Runde. Und dann sagst du, okay, ich gebe auf, dann hört er auch auf, hat aber keine Karten mehr, und dann kannst du den in der nächsten Runde packen. Also Gwent fand ich, habe ich auch gespielt auf E3, ganz, ganz spannend eigentlich.
Wobei man da noch kurz sagen könnte, für Leute, die nicht in der Witcher-Welt so zu Hause sind, dass Gwent da eigentlich ein Ingame-Spiel war von Witcher, dass man da in Gasthäusern spielen kann. Und das bringen sie jetzt quasi ein bisschen erweitert als eigenständiges Spiel raus.
Wobei, gut, es ist Free-to-Play, also es kostet nichts, also kann man sich jetzt nicht wirklich beklagen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen ist leichter zu kapieren. Free-to-play? Ja,
kostenlos, weil...
Ich bilde es mir ein.
Es kommt ja mit großen Kampagnen, das hat was Hearthstone nicht hat. Die haben mal gesagt, okay, wir haben pro, weiß nicht, wie viel bei dem Grundspiel dabei sind, aber du hast dann eine Kampagne um die 10 Stunden, wo du dann in so einer 3D-isometrischen Welt mit Geralt und anderen Leuten rumläufst, kannst du entweder dem normalen Pfad folgen zum nächsten Abenteuer, oder kannst du ein bisschen ausbaldowern und kundschaften, dann siehst du eine alte Ruine, und in der Ruine findest du dann irgendwie einen Feuergeist oder irgendwelche Notizen, und das geht dann zu der neuen Feuerzauberspruchkarte und so. Also so haben sie es ganz nett und witzig gemacht, dass du nicht nur Karten nachkaufen musst, sondern die wirklich auch dann in 10 Stunden dann freispielen kannst. Und
also ich bilde mir ein, es ist Free-to-Play. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie man in dem Genre mit einem Kauftitel wirklich noch konkurrieren kann. Das hast du und die Amazon gut sonst im Griff.
Ehrlich gesagt habe ich mir schon in Witcher 3 nicht die Mühe gemacht, mich mit dem Ding zu beschäftigen.
Genau, das wäre mein Einwand gewesen. Ich habe in Witcher 3, ich habe mal knapp 10 Minuten versucht, es zu verstehen. Ich habe es nie wieder angefasst. Also ich hoffe, sie erklären das dann auch ein bisschen besser. Also mir war das echt zu, hä?
Ehrlich?
Mäßig. Das wäre sehr schön. So doof.
Du hast doch diese drei Reihen, Nahkampf, Fernkampf und Belagerungswaffen. Legst die Karten ab, und jede Karte hat Punkte. Und wer die meisten Punkte hat, hat die Runde gewonnen. Und du hast 3 Runden und musst 2 davon gewinnen. Und du kannst aber die Karten, die du anfangs hast, nie nachziehen. Das heißt, du hast meinetwegen 8 Karten. oder 10 Karten, weiß ich nicht, und die müssen dann für die Runden reichen. Da haben manche Karten so Spezialeffekte wie hole alle wieder raus aus dem Stock, die schon abgespielt worden sind oder sowas, und das ging eigentlich ganz, ganz okay. Ich bin nur gespannt auf die UI, auf das Interface, weil da war eine Karte, die konnte ich abspielen und dann 3 neue Karten ziehen. Nur, die 3 neuen Karten haben das Spielfeld versperrt und ich wusste gar nicht, welche Karte es am besten ist, um den Gegner zu packen. Also da war ich so ein bisschen unrund.
Okay. Naja, gut, vielleicht lag die Ungeduld auch daran, dass wenn man gerade Witcher 3 neu hat und man hat da irgendwelche Story-Quests vor der Nase, also ich habe da zumindest nicht die Zeit und Muße, allzu viel Energien rein zu investieren, wie ich so ein komisches Karten-Minigame spielen soll. Also, aber gucken wir mal. Aber ich glaube, Wetten werden nicht mehr angenommen. Also was wohl dann diesen Preis gewinnen wird, Best of Show, das ist ja wohl das neue Zelda. Da hatten ja Stefan und du auch im Patreon-Special dann drüber gesprochen. Das war ja wohl doch so das, was rein vom Spielerischen her die Leute am meisten beeindruckt hat, oder?
Puh, ja, aber jetzt aus der Fernsicht von 2 Wochen nach der E3 würde ich sagen, es war schon gut, aber wenn man sagt technisch und es damit vergleicht mit einem Titanfall 2 oder mit einem Horizon,
ja,
oder mit
technisch Dishonored, ist ja zweitrangig, komm, Gameplay.
Aber jetzt fragen wir mal nach, wo ist denn Final Fantasy 15?
Weiß nicht, ob das irgendwo nominiert worden ist. Das
fangen wir nicht
ist,
damit
das,
an, der Boyband.
Zu lange in der Entwicklung.
Doch, ja, Best Role-Playing Game.
Final ja, Fantasy Best 15. RPG ist es noch nominiert.
Habe ich übersehen.
Neben den neuen Deus Ex, was ich jetzt aber, ich würde jetzt auch lieber das neue Deus Ex mehr kaufen als Final. Bei Final Fantasy 15 warte ich mal die Testberichte ab. Da bin ich ein bisschen
skeptisch. Auf jeden Fall. Wie gesagt, vier Boyband-Mitglieder mit gebleichten Haaren, gebleichter Haut und hochgestellten Haaren, die im Cabrio durch Arizona fahren, das ist nicht mehr mein Final Fantasy. Ich mag fliegende super Raumschiffe und Monster und Fantasy. Das ist eher so Final Reality 15, was ich jetzt hier sehe.
Ich warte einfach auf die PC-Version, das dauert dann noch lang genug und dann weiß ich es ja auch.
Auf die iPad-Version, die kommt dann in 6 Jahren raus oder so.
in 16.
Ja, aber dann haben wir jetzt die E3 soweit, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Retrotechnisch war da ja nichts Spannendes. Da haben wir jetzt noch 1-2 andere kleine Themen, die wir vielleicht noch ansprechen können. Ich versuche mal zwischendurch besorgt Richtung Michael Hengst zu fragen, weil der berichtet per Text hier von technischen Problemen. Mal hört er uns, mal hört er nicht. Deswegen mal kurz Richtung Hengst gefragt. Können Sie uns hören? Können Sie uns was mitteilen?
Hallo Österreich in München.
Anscheinend nicht. Es hat so ein bisschen was von einer Seance, wo man so die Geister ruft. Könnt ihr uns hören? Okay, also Michael, also, wenn das noch was... Ja, sende uns ein Zeichen. War da nicht was? Oder war das jetzt Einbildung?
Oh. Meine Kaffeetasse hat sich nach links bewegt. Vielleicht will uns Michael was sagen. Michael, wenn du das warst, lass sie wieder nach rechts. Nee, okay.
Ich muss ja an Monkey Island Rhymes denken, an die Dame im Sumpf, die
ja. Sagt, es wird lauter, es kommt näher.
Hey, jetzt halt mal die Klappe, er versucht was zu sagen. Psst, Michael.
Wahrscheinlich habe ich als Bauchredner, also klang wieder Michael.
Okay. Also ansonsten, Michael, guck halt noch mal, ob sich das noch bessert. Wenn ja, dann sprich einfach zu uns. Und du kannst einfach mal komplett die Software raus und alles restarten und einmal in den Modulschacht pusten. Vielleicht hilft das.
Alle Nachbarn aus dem Haus vertreiben, die Bandbreite des Hauses runtertreiben.
Okay, gut. Also wie gesagt, Michael, einfach reinschreien, sobald es bei dir wieder geht. Ja, okay, er ist gerade am Resetten. Okay, wow, so kommt ja doch nochmal Spannung in die Sendung rein. So, nach all diesem neumodischen, langweiligen Zeug von der E3, was die nächsten 5 Jahre alles nicht erscheint.
Na ganz kurz, hake ich noch eines. Ja, was mich ja wundert, ist ja, dass alles alter Plunder teilweise auch hier. Also Dishonored 2 schon im letzten Jahr gesehen. Oculus Touch kriegt bestes Hardware-Ding. Letztes Jahr schon gezeigt worden. Das sind ja alles irgendwie Dinger. Last Guardian, das ist schon wie viele Jahre dabei gewesen. Deus Ex, Final Fantasy, South Park. Das sind alles keine neuen Spiele und die kriegen die Preise. Also das ist eigentlich ein treues Zeichen für die Branche,
oder? Nein. South Park ist jetzt, das ist schon neu, das ist ja die Fortsetzung. Das ist
im letzten Jahr natürlich worden. Im letzten Jahr.
Ach so, okay. Ja, aber Hunde, du musst aber eins bedenken. Die nominieren ja nur Sachen, die sie auch selber spielen können. Jetzt ist das vielleicht letztes Jahr angekündigt worden, aber es war vielleicht zum ersten Mal spielbar. Ähnlich zum Beispiel auch andersrum. Es gab ja Sachen wie der Reboot des Reboots von Prey, das ja wohl nicht spielbar war. Ich glaube, da gab es nur ein Video und deswegen ist das überhaupt nicht, steht das jetzt nicht zur Wahl. Also
Oculus hat euch im letzten Jahr gespielt schon mit E3 15, also
gut, da weiß ich jetzt nicht, wie die Regeln sind. Wahrscheinlich ist, solange es noch nicht auf dem Markt ist, kann es wieder nominiert werden. Ich habe keine Ahnung.
Aber gut, das wollte ich nur einwerfen. Also im Sinne von so innovativ, wie wir immer alle fordern, ist es ja nun auch nicht wirklich. Also die meisten Spiele haben eine Zahl im Titel und so. Ne? Also mal gucken, was dann draus wird.
Vor allen Dingen, wenn das eine Zahl ist, die völlig irreführend ist. Ich hoffe ja immer noch, wenn wir schon noch in der EU sind und da werden dauernd Richtlinien gemacht und Bananenkrümmungen vermessen, kann man nicht mal was gegen diese irreführenden Produktnamen machen? Battlefield One mit einer 1, einer Zahl? Das ist doch absoluter Bullshit. Das ist doch noch schwachsinniger, als wenn der Nachfolger, was war's, der Nachfolger vom iPad 3 war The New iPad. Wer soll denn noch durchblicken, was ist welche Generation? Also bitte, Battlefield One. Das heißt, der Nachfolger von Battlefield One ist dann Battlefield 2. Aber es gab schon Battlefield 2. Du weißt, was ich meine. Wie soll das noch hinhauen? Aber gut, ich will es hier nicht da jetzt ablenken, aber das ist irgendwie...
Die Alternative wäre dann Call of Duty Infinite Warfare. Das ist eigentlich Call of Duty 15 oder so. Aber der Haupt Serienteile meine ich, oder 17, irgendwie sowas.
Also, ja, die Redaktion dieser Welt, die Zeitschriften und auch Online-Magazine, die machen das ja eh sehr gerne seit vielen Jahren. Wenn irgendein Nachfolger kommt, wo auf die Zahl verzichtet wird und hast nur irgendeinen Wischi-Waschi-Marketing-Blubber-Untertitel, keine Zahl, dann wird das ja gerne von den Redaktionen ignoriert. Ja, Need for Speed 7, auch wenn das Produkt Need for Speed Race to Tankstelle heißt, keine Ahnung. Aber jetzt mit Battlefield One, wie willst du da jetzt noch als redaktionelles Medium da überhaupt noch deinem Publikum vermitteln können, wie ist das einzuordnen? Jörg, wie macht ihr das jetzt bei Gamers Global zum Beispiel? Also ist das nicht ein Problem oder bin das nur ich, der da so leicht verwirrt ist?
Wir rufen Jörg. Jörg,
sprich zu uns. Ach, ich kriege noch einer.
Nein. Wenn der Roland mal mit seinen Seance-Ansprachen aufhielte, dann könnte ich mein wohlüberlegtes
Du machst doch Nachdenken.
Das bist tatsächlich du, glaube ich, weil ich erinnere mal an die ganzen Fälle, wo mittlerweile Restarts gemacht werden und einfach jegliche Nummern weggelassen werden und so getan wird, als wäre Tomb Raider das allererste und so weiter und so fort. Und ich finde Battlefield One gar nicht so blöd, weil es war nun mal 1942 der erste Teil und sie können es auch noch mal über den Zweiten Weltkrieg machen, wenn sie unbedingt wollen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Mich stört eher das Spiel an sich, also nichts gegen neue Szenarien und nicht gegen den Ersten Weltkrieg. Also ich meine, wer ein Problem hat mit Krieg, der soll keine Shooter spielen. Aber nach allem, was ich bislang gesehen habe, was auch der Kollege Benjamin Braun mir erzählt hat, damals nach der Enthüllung in Berlin, ist es halt Erster Weltkrieg auf Drogen mit viel zu schnellen Einheiten, viel zu schnell schießenden Gewehren und so weiter und so fort. Und da muss ich jetzt persönlich sagen, ja, muss man immer alles wirklich auf die 14-jährigen US-Multiplayer-Fans ausrichten. Es kann genauso spannend sein mit einem langsamer schießenden Gewehr oder einem nicht 80 km/h zurücklegenden Panzer zu kämpfen. Da muss man ein bisschen mehr denken. Das ist ja einer der Gründe, aus meiner Sicht zumindest, warum World of Tanks so erfolgreich ist, weil es eben da nicht um das reine Schießen und Treffen geht, sondern auch vor allem um die Taktik, sodass auch die etwas älteren Panzerkommandeure, nicht die ganz Alten, die leben nicht mehr, ihren Spaß haben können oder teilweise besser als die Jungen. Und dass man das jetzt so in den normalen Shooter-Hektik-Alltag einfach inkludiert, das finde ich ein bisschen schade.
Also da muss ich kurz einhaken und sagen, so schnell, wie jetzt Titanfall 2 zum Beispiel war, war Battlefall 1 nicht. Das Ding war schon behäbiger. Also wenn ich da im Panzer gesessen habe, dann fuhr der auch nicht so rasant. Oder wenn ich mit meinem Trupp über die grüne Wiese gelaufen bin, zum nächsten Dorf, einen Kontrollpunkt einzunehmen, da bin ich schon eine Minute gelaufen und konnte dann nicht irgendwie, weiß nicht, im Power-Running-Modus da noch fixer rennen und so. Also die Frage ist eher, finde ich so ein bisschen, muss das Ding wirklich so, ich hau dem Mann mit dem Beil ins Gesicht im Schützengraben sein und so weiter. Also es mag ja so gewesen sein, aber ja, da wird doch relativ unreflektiert über das Thema gesprochen. Klar, wie du schon sagst, wer Kriegsspiele nicht mag, der muss sie nicht mögen und muss sie nicht spielen, aber wenn man es wirklich nur als Skin nimmt, um das Ganze ein bisschen zu, ja, neu aufzufrischen, das ist so meine Hauptfrage bei der ganzen Sache.
Also ich finde ja, um auf Heinrichs Anfangsfrage wieder zurückzukommen, Spiele sollten grundsätzlich eine Datumsangabe haben. Datum komplett richtig. Tag, Monat, Jahr. Immer, in jedem Spieltitel. Dann weiß man es immer ganz genau.
Also, überhaupt keine Frage. Ja, also das Jahr würde mir reichen. Das Jahr, vor allem, Job hat ja auch gesagt, Reboot von Tomb Raider. Jetzt haben wir wieder einen Tomb Raider, das nur Tomb Raider heißt.
Dann ich bin ja beeindruckt, also quasi der Joghurtdeckel-Flair kommt jetzt in die Spielindustrie, aber auch gleich bitte mit Mindesthaltbarkeitsdatum, nachdem man die Engine nicht mehr benutzen kann oder zumindest nur noch auf eigene Gefahr.
Das ist so. Man könnte auch noch die Patch-Nummer immer dazu
schreiben. Ja, oder genau. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, wenn die Online-Server abgestellt werden, damit die Leute die Nachfolge kaufen.
Sportspiele machen es doch. Sportspiele heißen eben halt, ja, was genau. Madden 17 oder Pro Evo 17. Also das Jahr ist dabei, ne, wenn du so willst,
2017. Aber auch nicht konsequent.
Nicht?
Nee, bei EA schon, aber was weiß ich, diese ganzen Japano-Konsolen-Renndinger, die heißen immer alle irgendwie.
Ja, deswegen braucht man eine Verordnung, dass das einheitlich gemacht wird.
Zumindest für uns hier. Ja. Inklusive
Engländer. Nein, die Engländer dürfen nicht mehr mitmachen.
Und vor allen Dingen wird es lustig, weil die Amis das Datum dann ja umdrehen.
Oh, hör mir auf, ja.
Deswegen würde ich mich wirklich auf die Jahreszahl beschränken. Glaub mir, das reicht.
Was machen denn Spiele, die sich verschieben auf ein Jahr irgendwie, dann später rauskommen? Müssen die das Erscheinungsjahr oder das geplante Erscheinungsjahr im Titel tragen?
Sehr clever. Dann das ursprünglich geplante Erscheinungsjahr. Und das motiviert ja vielleicht alle auch dann halbwegs pünktlich fertig zu werden. Und nicht erst, also schon peinlich, wenn du sagst, oh, hier ist unser Battlefield 2016, da kommt das aber erst 2021 raus, dann heißt dann immer noch 2016. Vielleicht doch nicht so eine tolle Idee.
Ich mich auch so frage, was passiert mit Spielen, die manchmal in Amiland im Dezember rauskommen und bei uns erst im Februar. Also.
Du, dann wie bei Final Fantasy 15, muss dann heißen Final Fantasy 2003 bis 2016 oder sowas halt dann da, so einen großen, umfassenden Block, wo man sagt, boah, 13 Jahre.
Genau, Final Fantasy hat ja bei einigen Titeln die römische Zahl, also die Hauptnummer und dann Bindestrich und dann noch eine arabische Zahl, ne? Also 13-2, so kann man das dann differenzieren.
Sehr übersichtlich.
Das war so ein bisschen gemogelt, weil die verpeilt haben, als die bei der Durchnummerierung machen, das ist ja meist was früher, historisch, immer so, retro. Pro Konsole haben die drei Titel rausgebracht. Das ist dann Final Fantasy 1 bis 3 auf NES, 4 bis 6 auf SNES, 7 bis 9 auf der PS1 und dann 11, 10 bis 12 auf der PS2, yada yada. Nur dann PS3 waren, da sind sie halt dann mit 13, wären ja eigentlich 13, 14 und 15 gewesen. Nur weil 15 so ewig gedauert hat, 14 kam noch raus, aber sie dachten, okay, 15 kommt noch nicht, wir müssen Spiele rausbringen. Da haben sie angefangen mit 13.2 und 13.3, die eigentlich halt 15 und 16
Moment, das gab es doch schon vorher. Auf der Dings, auf der PS2 gab es ja ein 11er ja Multiplayer, das hat ja nichts damit zu tun. Das gab es 10 und 10.2.
Das meine ich aber, das meine ich, genau. Da haben die ja eben 14 und 11 waren die MMOs und weil denen die Zahlen gefehlt haben für die drei Konsolenspiele pro Generation, mussten die halt mit den Bindestrichen ankommen.
Das ist eine Mathe-Textaufgabe. Jetzt mach mich nicht völlig fertig hier. Wenn 14 und 11, wann ist dann 10-2? Das ist ja hier, damit hast du in gewissen Bundesländern gleich dein Abitur sicher.
Also bei Final Fantasy kann ich dir auch einen stundenlangen Vortrag halten, wenn du möchtest.
Nee, lieber nicht. Vor allen Dingen ist es nicht fair, weil der Kollege Hengst jetzt nicht widersprechen kann und ist auch einer unserer Final Fantasy-Experten. weil das vielleicht wieder, das ist ja fast wie Saalwette. Wollen wir da mal kurz schauen, was der Michael macht? Hallo Michael, wie läuft's da draußen? Kann man sich verständigen? Sag mal was. Jetzt hat eben Roland geatmet. Jetzt tu nicht so, als wärst du der Michael. Ich sehe das hier alles in der Software. Angespanntes ja. Schweigen.
Fragen wir Peter Niedetzki in Wien.
Irene Kamprecker weiß vielleicht mehr darüber.
Ja, wäre nur in Wien geblieben, da ist sein Internet besser. Gut. Also, aber wir geben nicht auf. Vielleicht schaffen wir es ja im Laufe der Sendung. Meine Güte, ist ja richtig spannend. Wer in the World ist. Apropos Verwirrung, einen haben wir noch, das ist dann auch jetzt eher ein retro-affines Thema. Wo wir gerade von verwirrenden Produktnamen und Versionsnummern sprechen, Roland, klär uns mal alle auf. Es gibt jetzt schon wieder einen Kickstarter, schon wieder für ein System Shock Remake. Dabei dachte ich, das klassische System Shock ist ja erst kürzlich wieder auf Steam wieder veröffentlicht worden. Auch ein bisschen überarbeitet, so mit die Bedienung jetzt richtig mit Mauslook, also richtig ordentlich spielbar jetzt. Mhm. Und System Shock 3, ein offizielles neues Spiel, wo ich glaube, der Roman Spector ist auch involviert, da fangen sie jetzt langsam damit an. Aber jetzt gibt's noch einen System Shock Kickstarter. Und um was geht's bei dem?
Genau, und um das noch komplexer zu machen, sowohl das System Shock, was du angesprochen hast mit der Maussteuerung, als auch dieses neue System Shock, kommt beides vom gleichen Studio, von Night Dive Studios, die sogar mal in Vancouver waren oder jetzt wieder sind, der kurz mal vorbeifahren und die mal ermahnen, was sie da für einen Plunder und Wirrsinn machen. Jetzt geht's aber darum, die haben wohl die Rechte einsammeln können von allen Inhabern, den Konkursverwaltern von Looking Glass, von EA, fürs originale System Shock. Und wollen das jetzt in den aktuellen, aufs aktuelle Spielgeschehen, Hardware, Software, Ding anpassen. Also eher ein Remake oder kein Reboot, sondern ein Remake. Also du hast noch Shodan und du hast noch Citadel, die Raumstation und die ganzen Umgebungen. Aber sie sagen, es wird nicht so sein, wie es war, sondern es wird so sein, wie du dich erinnerst daran. Und da sage ich, interessant, spannend. Haben gestern angefangen, wollen $900,000 haben, haben nach einem Tag schon knapp $500,000, haben auch durchaus mutige Stretch Goals, die gehen bis 1,7 Millionen, danach sind noch ein paar verhüllt. Sind aber auch teilweise Stretch Goals dabei, wo schon Leute kommentieren und sagen, Mensch, System Shock 1, muss ich da diese typischen RPG-artigen Auflevel-Elemente haben? Muss ich da einen orchestralen Soundtrack haben? Reicht nicht auch die Musik von damals, so Elektromusik und so Geschichten? Und was ist eigentlich mit dem Cyberspace? Also, wäre mal spannend, was ihr dazu sagt. Ob System Shock das braucht. Braucht System Shock neue Spielmechaniken, wie eben dieses Aufleveln und so Geschichten? Oder kann man sagen, ich habe meinen Charakter und der kann mit neuen Ausrüstungsgegenständen auch genauso gut neue Fähigkeiten bekommen?
Ich möchte noch zwei Infos ganz schnell, bevor wir es vergessen. Auf der Kickstarter-Seite ist, glaube ich, auch der Link. Es gibt eine spielbare Demo, also jetzt, glaube ich, nur vom Anfangslevel, ein paar Minuten lang, aber da gibt es immer schon Prototypen, das ist schon mal ganz cool, kann sich jeder runterladen. Und das andere, was ich sagen wollte, habe ich, glaube ich, schon wieder Also nochmal die Unterscheidung. Das ist jetzt kein neues System Shock, das ist halt ein modifiziertes Original System Shock, nicht zu verwechseln mit System Shock 3. So, jetzt aber Jörg.
Ich wollte erstmal auf die Frage von Roland antworten. Klar, nein. Also ich fand das System damals klasse. Das war halt ein Rollenspielsystem, das stark inventarbasiert war mit zuschaltbaren Gadgets oder Modulen, die man sich quasi einbauen konnte. Und das war alles hinreichend komplex und dadurch, dass man bessere Module und Gadgets gefunden hat und natürlich Waffen, hat man eine automatische Progression gehabt. Ich finde es eh immer spannender, wenn man Progression hat durch Fähigkeiten und nicht so sehr einfach dadurch, dass man XP sammelt, was es ja auch vom Konzern nicht gibt im alten Teil. Und ich muss sagen, ich habe ja erst, wie lange ist es her, Heinrich, dass wir es, das war doch erst im Frühjahr, oder? Dass wir es ja, so eine Klassiker gespielt haben. Und auch auf Gamers Global. Ja. Genau, und zwar just diese von dir gerade erwähnte, also ganz leicht überarbeitete Fassung, halt im Wesentlichen guckt, dass es heute halbwegs überhaupt darstellbar und spielbar ist. Und insoweit hat mich wirklich überrascht, wie sehr das Teil tatsächlich aussieht wie das alte, aber nicht, dass sie irgendwie Pixelgrafik und mir fallen die Augen erloschen aus den Höhlen raus, sondern sie haben es geschafft, mit einer hochauflösenden, modernen Grafik wirklich, zumindest von dem allerersten Level, von dieser Krankenstation, wo man aufwacht, den Look hinzubekommen. Also ich würde sagen, wenn man so leicht die Augen zusammenkneift, vielleicht ein bisschen geweint hat und nicht so ganz klar sieht, dann hätte man Schwierigkeiten, das auf Anhieb von dem Alten zu unterscheiden. Trotzdem ist es wirklich eine moderne Grafik. Also mein Ersteindruck ist wirklich überraschend positiv.
Sie wollen ja wohl auch bei der Grafik bei dem Neuen jetzt so nicht die super-duper modernen Effekte reinbringen. Die sagen jetzt, okay, Texturen gibt es zwar, aber wir filtern die nicht zu Tode zum Beispiel und so Sachen. Also die wollen schon einen Hauch dieses alte Flair beibehalten.
Das andere ist natürlich die Frage, also jeder von uns hat ja wahrscheinlich System Shock gespielt und vielleicht auch nicht nur einmal und viele, viele von den Zuhörern denke ich auch. Es gab ja in System Shock einfach 1, 2 Aha-Erlebnisse und wenn sie die natürlich jetzt nur kopieren, weiß ich, ist es dann noch so dieselbe Spielerfahrung wie damals? Und was mich halt vor allem ein bisschen misstrauisch macht, ist, mit dem ganzen Wissen, das man jetzt hat über das Spiel, über Spiele an sich, die ganzen so auch Gamey-Taktiken, die man sich angewöhnt hat im Laufe des Spielerlebens, ist es noch dasselbe Spiel? Wirkt es genauso bedrohlich, angsteinflößend? Dieses Ding ist übrigens der an die Zuhörer, die vielleicht sich wundern und auch ein Piepsen hören ein bisschen, das ist der Michael, der sich gerade verabschiedet. Wollen wir da mal kurz Tschüss sagen?
Also hier piepst nichts, das muss bei deiner Seance zu Hause sein wahrscheinlich.
Ja, die Krafttasse hat sich wieder bewegt, das war für mich das... Ja, jetzt ist er aus dem Chat draußen. Tschüss, Michael.
Ciao.
Auf Wiedersehen.
Also wie gesagt, das ist so für mich ein bisschen die Frage, ob man das nicht spielen wird und am Ende doch enttäuscht sein wird, egal wie hochklassig das vielleicht umgesetzt ist.
Mick Heinrich, habt ihr keine Meinung zu der Sache?
Als ihr System Shock gespielt habt, habe ich F117A gespielt.
Großartig.
Da macht aber keiner ein Remake.
Leider nicht, aber man kriegt es bei Gorkon und es läuft ganz ordentlich. Also.
Und weißt du, wer das gemacht hat? Weißt du, wer das angepasst hat? Dieselbe Firma. Die haben die ganzen Microprose-Spiele auch inzwischen überarbeitet, dass die auf GOG laufen und so. Gleiche Firma.
Die sollen langsam mal die ganzen restlichen bringen, die noch da sind. Von Red Storm Rising, sagt das alles halt. Alles, was noch unter Wild Bills Ägide entstanden ist. Da konnte man die Dinge einfach blind kaufen. Fand ich immer super. Gehst in den Laden rein, nimmst das Spiel mit. Egal, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es wird schon super sein.
Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob ihr diese Anekdote kennt, auch Vergangenheit und Historia. Wisst ihr, warum auf den Spielen immer drauf stand Sid Meier's Silent Server, Sid Meier's Civilization, wie das kam dazu?
Weil sie es besser verkauft?
Das war wegen Bedenken, als er mit Pirates ankam. Und Steely hatte sich gesorgt, weil das eine Art von Spiel ist, die man von Microprose überhaupt nicht erwartet und auf Skepsis stoßen könnte, weil Microprose bis zu dem Zeitpunkt militärische Simulationen und Strategiespiele gemacht hat. Jetzt kam da dieses Pirates daher und deswegen hat er gesagt, dann packt man zumindest Sid Meiers Namen drauf, damit da die Leute wie Mick ihr noch Vertrauen schöpfen, oder?
Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die Packung genommen, habe gemerkt, oh, die ist schön schwer, das nehme ich mit. Ich weiß jetzt echt noch, wie ich da bei Fernsehberlet gestanden habe und habe das Ding in der Hand gehabt und habe es mir echt überlegt für ein C64 und das kostete, was weiß ich, 60 Mark. Vorher war das ja nicht. Und ernsthaft, dann habe ich das, ich weiß nicht, wie lange gespielt. Das war wirklich meine lohnende Investition.
Beides gut, schon beides nah dran. Was ich las im Zuge von einem Artikel oder Recherche für einen Artikel über Civ 6, es gab mal eine Gala, da haben sowohl Wild Bill Steely als auch Sid Meier am selben Tisch gesessen wie Robin Williams, der Spaßmacher, Schauspieler, Stand-Up-Comedian. Und mit dem gesprochen den ganzen Abend. Und Robin Williams war es, der meinte, Mensch, ihr müsst euren Namen draufschreiben, der Name bringt was hier. Und Robin Williams, wenn das steht, Leute kommen rein, gehen ins Kino und so. Und da müsst ihr auch dann draufschreiben, Sid Meiers irgendwas und so weiter. Und dadurch ist quasi dann auf den Schachteln der Name von Sid Meier gelandet. Und die ganzen Nebeneffekte, die ihr angesprochen habt, wie Leute, die dann eben nicht wissen, Pirates oder so, die sind dann dadurch auch erschlagen worden. Aber Robin Williams, Gott hab ihn selig.
Aber es wurde halt nur mit Meier gemacht. Also sie haben es halt dann nicht durchgezogen, weil der hätte man auch
nicht sagen können. Hm? Nein, 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 das haben sie mit Andy Hollys auch gemacht. Andy Hollys Kennedy Approach.
Echt?
Ja.
Wirklich?
Ja, definitiv. Und das war nicht mal ein Spiel von Dings, das haben sie geklaut, das war aus einer Shareware raus plus eine Sprachsoftware. Hat mir Andy Hollys selber erzählt.
Interessant. Ja, aber leichter Threadrift hier, würde ich sagen.
Ich wollte gerade sagen, hat noch jemand noch einen letzten in der Abteilung altes Zeug in Kickstarter oder wollen wir in Heften lettern oder über neue Spiele reden?
Ah, wenn wir System Shock schon durch haben, insofern, dann habe ich noch einen Kickstarter für den geneigten Veteranen oder Oldie-Freund. Wir haben schon oftmals die englischen, haha, England wieder einmal, die mögen zwar aus EM und EU rausgeflogen sein, aber die Retro-Szene in England lebt und floriert. Es gibt ein Ehepaar namens Anthony und Nick Caulfield und die haben jetzt schon gerade die dritte Doku am Kickstarter-Start. Die nennt sich diesmal From Bedrooms to Billions, The PlayStation Revolution. Die haben schon eine Doku fertiggestellt, generell zum Thema, wie konnte es sein, dass aus England, das war halt ein bisschen englandzentrisch, wie können die Schlafzimmer- oder Wohnzimmer-, Kinderzimmer-Programmierer zu großen Stars werden und Geld einscheffeln. Dann gab es einen zum Thema Amiga und jetzt haben sie ein neues Projekt am Start, wo sie sagen, hey, PlayStation, jetzt inzwischen seit 20 Jahren auch am Start. Was ist die Geschichte der PlayStation? Haben Entwickler, die wirklich an allen vier Geräten gearbeitet haben und Hardware, Software, und das ist ziemlich spannend, wenn man sich allen schon den Trailer ansieht. Es ist sehr gut gemacht und verlinken wir auch gerne wieder auf unserer Spieleveteranen-Webseite. Und ich habe auch schon artig gestern das Ding unterstützt und die sind bei 20.000 Dollar umgerechnet für ihren Fundbetrag von 66.970, je nach Pfund-Tageskurs, haben aber noch 28 Tage und ich empfehle ganz arg eine Unterstützung dieses Projekts. Kann ich nur preisen, die beiden.
Also diese PlayStation-Doku wird aber dann nicht ganz so Großbritannien-zentrisch. Die ist dann schon ein bisschen internationaler.
Oder richtig, richtig. Die haben auch schon, doch, im Trailer sind auch schon Leute dabei. Da sehe ich zum Beispiel dann Abe aus Abe's Odyssey. Die haben Entwickler aus den USA, dann Japan natürlich, einige, die dann da mit gebrochenem Englisch und schon was Späße machen und so, und das ist auf jeden Fall internationaler. Klar, wenn ich eine Doku habe, die über die britische Homebrew-Profi-Szene geht, dann ist es halt doch sehr britisch-lastig, aber diese Sache jetzt hier ist auch schon arg international.
Dann habe ich, würde ich noch zum Abschluss der gemischten Rubrik hier eine Breaking News. Es ist wohl ein Brettspiel angekündigt worden. Mick kann schon mal die Kreditkarte rausholen. Es ist wohl ein Monopoly-Brettspiel mit Final Fantasy VII als Thema.
Cool. Geplant.
Final Fantasy VII Monopoly. Das ist wie
Vanilla Eis mit Schokoladensauce. Was für Final Fantasy? Also die alten Dinger? Oder?
Sieben
mag ich nicht.
Okay, gut, dann halt nicht. Also.
So. Gibt es Kristalle zum Nachkaufen für das Spiel oder kann man alles en bloc kaufen?
Was machen wir zuerst? Blättern oder was haben wir zuletzt gespielt?
Blättern!
Blättern ist schön.
Blättern ist schön, okay. Jetzt sind alle gut vorbereitet und haben unser Blätterheft. Wir waren ja zuletzt ein bisschen so neumodisch und heute haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal so richtig rund in die Vergangenheit. Das heißt in diesem Fall 30 Jahre, ist ja noch gar nicht so lang eigentlich hier, aber anscheinend doch. Wir haben eine Happy Computer 7 1986, griffbereit, zumindest in digitaler Form. Eine ganz interessante Zeit, das war so noch so Spiele-Sonderhefte gab's schon, aber noch keine eigene Powerplay. Und auch sonst ganz lustige Themen, also das Titelthema dieser Happy-Ausgabe ist zum Beispiel super preiswert in die IBM-Welt. Da ging es um PCs unter 3000 Mark. Da ging es wirklich gerade los, also auch im Heimbereich, dass man sich halt mit den IBM-kompatiblen näher beschäftigt hat. Da hat es sogar ein Spielescreenshot von Ancient Art of War mit auf das Cover geschafft. Sieh mal einer an.
Als Störer unten links, damit ich alle weinen, die noch einen alten Heimcomputer haben, mit vielen wertvollen Informationen zu Atari, Commodore und Schneider.
Genau, das wird, ja genau, mit Commodore-Sonderteile, was nicht alles. Klar, das war immer noch Butter und Brot. Aber du musst natürlich diesen immer wichtigen, die Zukunftsfaszinationsthemen. Deswegen gab es ja auch noch mal in derselben Ausgabe, ist auch der x-te Vergleich Amiga und Atari ST. Das waren ja die neuen heißen Kisten im Kommen. Und bevor wir gleich uns auf den Spieleteil stürzen, was ich auch noch ganz amüsant fand, ist ja auch sehr interessant mit den alten Heften, wenn man auch so ein bisschen in die Anzeigen reinguckt, um so ein Gefühl zu kriegen, wie war das damals mit den Preisen und überhaupt. Und zum einen gibt's halt den PC-Artikel unter 3000 Mark, so die ganzen, was war das, 10 Megahertz Boliden. Und auf der anderen Seite gab es dann auch eine Anzeige von Atari ST für nur 999, also so mal im Vergleich, also 3000 Mark war billig für einen PC, aber immer noch, ne, ein ST hast halt für ein Drittel gekriegt.
Aber die war ohne Laufwerk, gell?
Muss ich gleich nachgucken in der Anzeige. Was ich aber auch total witzig finde, schon völlig vergessen, heutzutage Webcomics am Computer gemacht. Was anderes gibt's ja fast nicht mehr. Vor 30 Jahren hätte Happy Computer bereits eine Story. Comics aus dem Computer, ein Zeichner geht neue Wege, wo also ein Künstler namens Michael Götze ein Comic am Atari ST wirklich gemacht hat. Also heute zuckst du mit den Schultern und damals war das die Zukunft. Haben wir das auch mal erwähnt? Und
ich möchte ganz kurz auf Seite 12 hinweisen. Für den Mick ist nämlich da ein Screenshot oder ein Foto auf Seite 12. Damals gab es nämlich noch keine E3, sondern gab die Comdex und die CES und da wurden dann auch Spiele vorgestellt. Und hier habe ich ein hervorragendes Bild. Die BU lautet: Gail Wellington führt den Flugsimulator auf dem MS-DOS-Simulator für den Amiga vor. Hinter dem herabgezogenen MS-DOS-Screen das Amiga-DOS. Da siehst du quasi Gail Wellington, ihren wilden Amiga und so auf 3% des Fotos, dann ungefähr kannst du den Flugsimulator erkennen.
Man darf mal eins nicht vergessen, der Flugsimulator war damals ein wichtiges Programm, der galt ja immer noch auf dem PC als probates Mittel, die Kompatibilität
zu testen. Das war der Kompatibilitätstest. Wie kompatibel ist der IBM-kompatible? Wenn der Flight Sim läuft, dann ist es gut.
Eben, aber das wird später halt geändert. Ich glaube, beim zweiten oder dritten, da wurden die ja praktisch auf alles angepasst. Aber damals war das tatsächlich, das wurde tatsächlich auch so richtig so bei so Anwendern gezeigt, so in Läden. Da lief kein Spiel, aber der Flight Simulator.
Witzig halt eben, heute würde ich sagen, ein Screenshot. Und damals ist das Foto von der Dame halt mit dem Rechner im Hintergrund. Das fand ich halt den Haupt- oder links daneben. Und generell, du hast halt wirklich wenig noch Fernseher und so überall, ne?
Damen mit Rechner sind immer gut.
Und okay, ich klicke mich hier gerade noch ganz versonnen durch irgendwelche Druckertests und was wir nicht alles gemacht haben. Spieleteil, fangen wir doch mal an. Ich kann gleich auspacken, so ein bisschen mit einem Skandalspiel der damaligen Zeit. Im Sommer ist ja so alle zwei Jahre ein großes Fußballturnier. Vor 30 Jahren war es nicht eine E, sondern eine WM. Die Weltmeisterschaft, die in Mexiko stattfand. Ich glaube, ursprünglich war ja Kolumbien geplant, aber die hatten kein Geld und keine Stadien. Da haben die Mexikaner gesagt, hier, wir springen nochmal ein. Die hatten ja erst 16 Jahre vorher die WM veranstaltet gehabt, kein Problem. Und US Gold hatte die Rechte des offiziellen Fußball-WM-Spiels. Das ging 86 schon los mit diesem ganzen Lizenzkram. Und da war uns fest versprochen worden, Testmuster und überhaupt und tralala. Und alles war fest geplant und auf dem letzten Drücker kam dann auch ein Kurier aus England. Und da war zwar die Packung drin mit dem WM-Spielplan-Poster und den wirklich sehr schönen, hochwertigen Fähnchen als Abziehbildern. Also wenn dann, ne, nach der Gruppenphase, wenn du dann halt dann die K.O.-Rundenbegegnungen ermittelt hast, dann konntest du da wirklich dann die Fähnchen so reinkleben, um das zu verfolgen. Alles sehr hübsch. Nur das Spiel in dem Sinn war eigentlich nicht dabei. Es gab quasi eine alte Software, ein obskures Fußballspiel, das schon ja vorher rausgekommen war in England, mit der Information, ja, also das World Cup Spiel wird darauf basieren und alles wird toll. Und da weiß ich noch, das war ein echtes Problem, weil die Seiten waren schon geplant und Titeltext und alles mögliche. Und wir haben dann halt in der Not eine Art Preview draus gemacht. Also ohne Wertung, steht das auch im Text drin. Also basierend auf der Softwareversion, die sie uns geschickt haben, können wir das echt nicht testen. Viele freundliche Worte über die Qualität der Spielplan-Fähnchen. Im Nachhinein gesehen vielleicht ein bisschen zu freundlich. Und ein bisschen ungewöhnlich damals. Testteil hätte ein Test sein sollen, aber da hat uns ein bisschen der Publisher reingelegt. Weil wie sich dann herausgestellt hat, war dann das fertige Spiel wirklich dasselbe in Grün. Grün wie der Rasen. Da wurde also, ich glaube, also außer dass es halt einen Turniermodus gab und Elfmeterschießen, ist da nichts geändert worden. Und das war also wirklich ein altes, nicht besonders gutes Food. Also das war dieser Irrsinn damals, wenn wir uns heute aufregen über die Kosten für Lizenzen und braucht man das alles. Der hat wirklich US Gold. Ich weiß nicht, welche Beträge damals ausgegingen für die Lizenz und für die Packung und für die Poster, haben es aber nicht geschafft, da auch ein neues Spiel programmieren zu lassen, nach dem Motto, ach, da tun wir den alten Mist noch mal reinschaufeln. Und wie gesagt,
Blatt aktuell... Gefreut, die FIFA hat's gefreut. Die haben sicherlich dick Geld gemacht und sind schön Urlaub gefahren damit.
Die haben da, absolut, es ist sehr ärgerlich und also im Nachhinein gesehen, gut, ich war damals gerade in meinem zweiten oder dritten Berufsjahr, im Nachhinein gesehen hätte man sagen müssen, wisst ihr was, da machen wir auch keine Preview und gar nichts, lassen wir es halt ausfallen, aber es war halt so ein großes, wichtiges Thema, man kennt das ja und Druck und überhaupt, aber wie gesagt, wir haben auf eine Wertung verzichtet, im Nachhinein gesehen hätte das nicht gut abschneiden können. Ich meine, Fußballspiele waren damals eher alle ziemlich Mist. Es gab International Soccer von Commodore. Das war lange Zeit das einzig Erträgliche, bis es halt dann weiterging mit eben den News und Microprose, also Sensible Soccer. Aber World Cup Carnival, habe ich da immer noch in negativer Erinnerung.
Das war damals. Kein Nachtest machen können?
Ich glaube nicht. Ich kann mich jetzt nicht dran entsinnen. Ich muss natürlich auch bedenken, das war halt doch wirklich in der Phase, wo wir in Happy halt nur ein paar Seiten hatten. Halbseitige Spiels, die Powerplay gab es noch nicht. Und wir waren ja auch immer angehalten, damals hatte wirklich nur gute Sachen zu testen. Also deswegen mit dem Grund, warum Verrisse eher selten sind und vor allen Dingen auch bei den Spiele-Sonderheften. Da wurde ja auch mal dann... Wir haben schon mal auch mal abzuhören, mal einen Verriss drin gehabt, um auch rüberzubringen, dass wir jetzt nicht alles toll finden, sondern dass eine Vorauswahl halt stattfindet. Aber ich glaube, das haben wir nie nachgetestet. Einfach aus Zeit. Da war auch die WM vorbei, da hat es wieder keinen interessiert. Da war es dann eh zu spät. Die Printvorläufe waren auch damals ziemlich wild. Also das ist ja heutzutage auch ein bisschen besser. In den letzten Jahren war einiges besser geworden. Aber in den 80ern und wurde das ja noch mit den die Farbbilder, Screenshots und Filme und da gab es ja noch kein DTP, da waren die Vorläufe um einiges auch länger. Da war also so 6 Wochen vor EVT muss man die Sachen teilweise abgegeben werden. Das war der große WM-Skandal vor 30 Jahren. Wenn jemand noch Fragen hat, oder ich diskutiere auch gern die aktuelle Aufstellung der Fußballnationalmannschaft.
Wer ist das auf dem Bild?
Das wäre meine Frage gewesen, ja.
Das ist ein mir nicht bekanntes Model. Es ist also kein Redakteur. Also ab und zu hat unser Fotograf, der Jens Janke, liebe Grüße, ich weiß nicht, wo er die Typen immer angeschafft hat. Es gibt das eine oder andere Foto, wo wirklich irgendwelche Redakteure von hinten zu sehen waren. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendein Kollege aus einer anderen Abteilung war, aber es war jedenfalls kein Redakteur.
Großartig.
Das Wort Model finde ich auch etwas übertrieben.
War wahrscheinlich irgendjemand, keine Ahnung, aus der Buchhaltung. Ich weiß es nicht, wo er ihn her hat.
Oder aus der Südkurve irgendwo, war er gerade auf dem Spiel gewesen oder sonst irgendwie.
Ja, ja. Ja.
Und immer Cosinus.
Becken. Und Cosinus, das war genau, auch pro Comic, genau. Cosinus war gar nicht.
Cosinus fand ich immer super.
Der ist auch wirklich witzig, der auf der einen Seite, über das Endlospapier. Nach 1000 Seiten war ja schon Schluss, Endlospapier. Auch so eine Sache, die man der jüngeren Generation behutsam erklären muss, was damit gemeint war.
Ja. Hier Mick, Silent Service 1 wird getestet. Damals ja, wenig Grafik und viel Text.
Ja, vor allen Dingen musstest du dafür die beiliegenden Karten haben, sonst wusstest du nämlich nicht, wo die Schifffahrtsrouten waren.
Richtig, schlechte
Raubkopierer.
Und damals war Heinrich Lehnert, der Jörg Langer, der 80er, Tests alle von HL geschrieben irgendwie hier, oder? Jeder einzelne.
Ja gut, wir hatten ja noch keine eigene Spieleredaktion in dem Sinn. Das war halt, ich habe mich da halt dann immer breiter gemacht und ab und zu, und gerade auch für die Sonderhefte wurden halt Boris und so angehauen, aber ja, das war schon alles viel HL. War natürlich auch nicht so viele Seiten, wie gesagt, das war damals noch ein Happy, da war das schon recht knapp.
Und du, aber wenn du vier Spiele testest auf halben Seiten, musst du trotzdem testen. Ich meine, da lieber ein Zweiter als vier Halbseiter vom Aufwand
alleine. Die müssen schon länger. Wobei, muss ich aber sagen, also die Spiele waren ja damals oft auch weniger komplex. Ist natürlich Silent Service, ist natürlich jetzt, war ungewöhnlich für die damalige Zeit von der Komplexität her. Viele Sachen waren halt auch eher simpel, darf man auch nicht vergessen. Also man hat jetzt nicht für jedes Spiel so viel Zeit gebraucht wie Silent Service, was ich auch wirklich gern gespielt hatte. Ich habe es dann so mit Flugsimulationen, aber Silent Service war echt cool von der ganzen Stimmung hier.
Ich erinnere mich dran, dass es mal einen Leserbrief gab, wo sich einer beschwert hat, dass ja alle deutschen Spiele in Deutschland von Heinrich Lehnert getestet werden. Das weiß ich ganz genau.
Echt?
Ja, definitiv. Ich weiß aber nicht, was die Antwort da drauf war.
Meine Antwort, deswegen spricht man auch von der guten alten Zeit.
Ja,
sehr komisch.
Das war der Moment, wo ich gesagt habe, das kann ich auch.
Gut war noch die Wertung hier. Also 85, 82 für Batman, 81, du, 84, 83.
Ja, aber 83, pass auf, Bruder, selbstkritisch. Way of the Tiger, irgend so ein Gremlin-Prügelding, das ist das eine, wo ich sage, das war 10, 15 zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Wahrscheinlich, weil eins der wenigen Schneider-Spiele, die ordentlich aussehen. Keine Ahnung. Aber ansonsten sind die Wertungen echt okay, weil vor 30 Jahren kamen wirklich interessante verschiedene Sachen raus. Und du darfst nicht vergessen, Happy Computer mit den Halbzeit-Tests, da war ja wirklich kein Platz für die Krücken. Deswegen meinte ich ja für den World Cup Karneval war eigentlich ärgerlich, den hätte man ganz sein lassen sollen. Also da ist vielleicht mal, du hast mal so ein Promispiel wie
Wie.
gute Serie. Das finde ich fast unterbewertet. Also man hätte ihm 51 geben können, finde ich mir.
Ich wollte gerade sagen.
Mir hat das Spaß gemacht. Also begrenzt natürlich, aber.
Also. Wer hatte das Original? Keine Ahnung.
Also ich hatte ein Testmuster. Also was ich damit jetzt sagen will, es gab durchaus schon mal Fälle, wo man sagt, das ist so prominent, das ist so ein großer Name, auch wenn das Spiel nicht so toll ist, ist es unsere Chronistenpflicht, darüber zu berichten. Ähnlich auch RMS Titanic. Zu dem Zeitpunkt war die Titanic ein großes Thema, weil da ging es ja wirklich um diese Tiefsee-Expedition, wo sie halt das Wrack da irgendwie gefunden und Bilder gemacht haben, keine Ahnung. Und deswegen war vor 30 Jahren auf einmal ein Titanic-Spiel ein aktuelles Thema. Und das war ja auch in den Top 60er, habe ich da gegeben. Also das waren so die Ausnahmen von der Regel, wo es halt hieß, also nur gute Spiele testen. Und wenn dann so ein Promi-Ding dabei waren, dann... und ja, ansonsten, also Silent Service, wirklich super. Psi5 Trading Company, im Nachhinein sicher ein bisschen überbewertet, haben sich vielleicht ein bisschen von der Grafik blenden lassen. Ja, also es sah schon hübsch aus und es war jetzt auf Dauer jetzt auch nicht. Aber es war ungewöhnlich. Also man hat schon damals sich gefreut, wenn man ein bisschen was anderes war und es hatte sehr viel Charme. Das war sicher zu hoch, Way of the Tiger war zu hoch,
aber Craft und Xanx, die typischen englischen Isometrie-Dinger halt dann da von einem Raum in den nächsten,
Craft wie sie heißen. Craft und Xanx ist ein französischer Genre-Pionier.
Oh.
Ja, da musst du jetzt aber, als gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo Paragraph 50 jeden Moment gezogen wird, da kannst du dich nicht mal nach Frankreich trauen. Craft und Xanx ist höchst, französisch.
Also eher dann Crafton et Xunk oder was dann?
Wie auch immer die ausgesprochen werden, ich habe keine Ahnung.
Crafton et Xunk.
Und sowohl Crafton et Xunk als auch Batman, das ist, wenn man isometrische Action-Adventures mag, ein sehr gutes Spiel auf ihre Art.
Also das Batman.
Wirklich sehr, also, ja.
Oh, 91 genau. Für die Grafik, guck mal bitte. Aber 91 gibst du für Batmans Grafik, die schon grützig aussieht.
Nein!
Und Kräfte
Schneider 85. CPC.
Nein.
Schneider CPC.
Gut, ist auch sicher. Chance. Sind beide Schneider-Spiele. Und wenn ich
91, 89. Okay. Große Unterschiede. Batman hat den hochauflösenden Modus genutzt. Deswegen hat Batman wenige Farben. Aber das war, kommt jetzt vielleicht ja auf dem abfotografierten Screenshot, auf Papier, auf dem Scan vom Heft nicht so gut rüber. Das war wunderbar scharf und brillant. Das war High-Res für damalige Maßstäbe. Die jungen Leute, ihr wisst das ja gar nicht, wie gut ihr es alle heute habt. Deswegen, und Krafton und Xank, sehr ähnliches Spielprinzip, aber die sind in die andere Richtung gegangen. Die haben auf dem Schneider CPC den niedriger auflösenden Grafikmodus genommen, wo du aber mehr Farben verwenden kannst. Mhm. Also, und deswegen ist das auf seine Art und Weise auch wieder gut, weil es ist schön bunt, aber es hat nicht diese Schärfe und diese Details. Also, das muss ich jetzt mal, also ich habe ja, also ich will jetzt nicht für den Schneider CPC übertrieben viele Lanzen brechen, aber da gab es schon solche Sachen, die wirklich sehr interessant waren und auch hübsch waren. Und sicher, also 91, war schon sehr gönnerhaft und die Hardware-Limitation sehr, aber wie willst du sowas 30 Jahre später bewerten, sicher.
Aber
spielerisch waren beide gut.
Aber lass uns doch mal kurz über das Mission Elevator noch reden, das drüber steht. Das sieht mir doch sehr nach einem Gamshow-Klon aus, falls euch das noch was sagt. Für ein C64.
Was für Klon, sorry?
Gamshow, also der Kaugummi-Schuh. Hm. Das war...
Das ist doch alles bei irgendeinem alten Spielautomaten geklaut ohnehin, oder?
Ja, das kommt mir auch sehr bekannt
von dem Automaten. Dieses Spielprinzip, ne?
Elevator Action, ja, ja. Das sind doch ursprünglich, oder?
Ich glaube Elevator Action, ja. Und das war halt ein Klon. Es gab keine offizielle Umsetzung von dem Automaten, von daher hat es jetzt mich nicht gestört, dass das ein Rip-Off war. Und das war einfach ein fesselndes Spielprinzip. Also das war einfach gut gemachtes, einfaches Arcade Actionspiel, das halt durch den Wechsel der Ebenen so ein bisschen Strategie hatte. Also da stehe ich auch noch zu der Wertung.
Das hat nee, also wenn das die Gamshow so, ist, gut, dann ist es auf jeden Fall ein schönes Spiel gewesen. Also mich wundert es nur, also, weil ich kenne halt das Gamshow nur.
Und dann noch das Spiel, das es wahrscheinlich nicht mal in die Raubkopiererliga geschafft hat, das Golf Construction Set.
Ach, ihr wisst ja alle nichts Gutes.
Sound und Musik immerhin 14.
Da hat man Büt gemacht und ja, wie gesagt, das war vielleicht auch ein bisschen hoch. Da war es so ein bisschen Golf und Construction. Das ist so, oh, was Besseres kann es ja nicht geben, aber das eigentliche Golfspiel war jetzt auch nicht so aufregend. Das Construction Set war schon eine Leistung, aber das ist sicher eins von denen, wo ich heute sagen würde, naja, war man vielleicht ein bisschen zu euphorisch. Aber alles in allem vor 30 Jahren, wie gesagt, also jetzt, wenn du jetzt wirklich nur mal rauspickst, also das Krafton und Xank und Batman, wirklich gut, Salt Service war hervorragend, und also Mission Elevator, wenn noch irgendwo ein CPC oder ein Emulator rumliegen hat, das Mission Elevator, wirklich so eine von diesen alten Perlen, sehr unscheinbar, aber einfach spielte sich gut, da war echt was los vor 30 Jahren, ich sag's dir. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was hat man jetzt, dem Juni, Juli 2016, Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Da war das vor 30 Jahren.
Come on, die sind immer nett. Die Lego Star Wars Spiele sind immer witzig gemacht, aber.
Sehr anstrengend. Aber lassen wir das.
Wir sind eigentlich die Zielgruppe, sind ja die Kinder, die damit rumspielen und dann stundenlang einfach nichts machen und Faxen machen. Wir sind nicht mehr die Primärzielgruppe dafür.
Das müssen Kinder sein, die viel zu viel Zucker und andere anregende Substanzen konsumieren, weil das ist schon sehr busy. Aber ich will ja nicht vorweggreifen, jetzt bei Erscheinen des Podcasts Gamers Global, die Stunde der Kritiker, da gibt's glaube ich viel zu lachen zu dem Thema. Aber lassen wir das. Haben wir noch was in der Happy Computer? Weil auch vor 30 Jahren echt eine coole Ausgabe auf so wenigen Seiten. Rob Hubbard, der Soundhexer im Interview. Das hatte ich nicht
selber gehört. Scientologe?
Ja. Das war Ron Hubbard, der Gründer der Scientology.
Immer mehr genommen. Und also Hubbard war vor 30 Jahren wirklich schon ein Name und das Interview hat uns angebracht, der Leslie B. Bunder, ein sehr bemühter, um nicht zu sagen aufdringlicher junger Mann aus England, der halt clever genug war, auch an die Kontinentalmedien ranzutreten, mit Sachen, die er angeleiert hat. Und da hat er halt ein Interview mit dem Hubbard geführt und das war schon was. Also auch allein das Archivfoto mit dem. Ich habe dasselbe Brillengestell und auch fast den Schnurrbart wie der Hubbard damals gehabt.
So im Nachhinein gewesen, weil du kein Bild von ihm bekommen hast oder
nein,
so.
Ich war da. Wahrscheinlich. Ich war da, was meine Talente angeht und ich glaube, da war der Hubbard mir schon ein bisschen voraus. Also,
Seite weiter ist der David Braben, der sieht aus wie heute, der ist auch nicht mehr gealtert seit 30 Jahren, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr zugenommen, aber wenn du guckst auf dem Schwarz-Weiß-Foto, da ist David Braben, die gleiche Frisur wie damals, alles irgendwie, oder wie heute vielmehr.
Ja, und ansonsten hatten wir auch schon so ein bisschen News, was du gerade gesagt hast, wo auch mal so ein Pressefoto kam, da wurde ein Wettbewerb gewonnen und überhaupt, der Julian Rignall von Sepp64 hat so eine kleine Kolumne geschrieben, was in England abgeht. Dann natürlich ganz wichtig, Hallo Freaks, was die Petra Wengler betreut hat, den Tipps-Teil, wo er auch, wenn wir uns nochmal angucken, da wirklich unglaublich schöne Sachen eingeschickt worden sind, also rein künstlerisch, wie viel Mühe sich die Leser da teilweise gegeben haben mit ihren selbstgemalten Karten und Grafiken. Herrlich.
Das war nicht immer so. Ich habe mal die Tipps und Tricks-Ecke beim Joker gemacht.
Ja, das waren ja auch die Joker-Leser. Die waren ja vielleicht nicht ganz so schöngeistig wie die ganzen Computer-Leser.
Nein, da kriegst du es.
Komm, Witze! Komm, jetzt hab ich keinen beleidigt, oder? Nein.
Nee, da gab's schon mal Briefe. So schön auf Rechenpapier stand dran. Liebe... Da stand drunter Powerplay-Redaktion mit Tippex drüber und stand da Joker-Redaktion. Also.
Sehr gut.
Das ist auch schlecht.
Ja. Zu euren Schöngeistern.
Ach, wo Schöngeister? Wichtiger Hinweis: Seite 171 Kleinanzeigen, aber wir werden nicht Kleinanzeigen mit den Spielen Battlezone, Beachhead, Beachhead 2, Blue Max Paratrooper, Raid over Moscow, River Raid, Seafox, Seawolf, Speed Racer, Starlark 1, Strike Eagle und Tank Attack nehmen.
Alles, was indiziert ist. War indiziert?
Ja, auch Speed Racer.
Ich glaube schon, ja.
Guck an.
Das wundert mich, dass Speed Racer indiziert war.
Du, in den 80ern ist echt, ich würde sagen, alles indiziert worden, aber die Lachhaftigkeit, ich meine, heute ist es ja lustig, aber war damals schon, es wirkte schon sehr willkürlich. Albern aber war.
Oh, und noch ein alter Zahlschein.
Herrlich, oder?
Ja, also wie gesagt, wir werden es verlinken. Das Ding schwirrt ja online rum, auch schon 30 Jahre her. Und ich habe übrigens vorhin Blödsinn gesagt, als ich meinte, die 3000 Mark PCs, das waren so die 10 Megahertz Boliden. Ganz so weit war man noch nicht. Also da sind die meisten dieser billig PCs waren wirklich noch mit den originalen 4,77 Megahertz getaktet. Der eine oder andere hat es dann mit Turboschalter, glaube ich, so auf 8 gebracht. Megahertz, nicht Gigahertz, Megahertz.
Ganz kurz einen Bogen geschlagen zum System Shock Kickstarter Video. Das fängt nämlich an mit einem Jungen, der hat seinen PC von damals, stellt dann um von 8 Megahertz auf 33 Megahertz mit Turboschalter. Da musste ich auch lachen, das ist so nett gemacht. Also Turboschalter damals Realität, auch in Amerika.
Ich glaube, der Grund für die Schalter war einfach auch Sorgen wegen der Kompatibilität, ne? Dass du halt die Möglichkeit hattest, wirklich auf die Original- IBM-PC 4,77 MHz runterzugehen, falls irgendwie
Geschwindigkeit auch. Läuft, oder? Manche Sachen sind zu schnell gelaufen einfach. Du musstest abbremsen. Die hätten dann irgendwie hart kodiert auf den Systemtakt halt und dann
richtig, hast du Pech richtig, gehabt, richtig.
Wenn die halt mit 33 MHz durch die Gegend gerast sind oder so. Ne?
Klingt jetzt schon irgendwie lustig.
Ja. Meinst du, du hast noch die Telefonnummer von der Petra Wengler?
Die Telefonnummer, ich nicht griffbereit. Warum?
Ich frage nur mal so.
Verstehe ich den Witz gerade nicht, oder?
Nein, ich verstehe auch nicht. Schulde Sie dir noch eine Antwort auf eine eingeschickte Science-Service-Lösung, oder?
Ja, vielleicht.
Hast du eine Zahlkarte vergessen hinzuschicken?
Ja, wer weiß, vielleicht geht's ja mit dem Biergarten. Wer weiß. War ein Scherz, Leute. Okay. Vergesst es. Streich durch, weg. Es ist okay. Durch.
Roland, Correct. Schneiden.
Ach was.
Genau, schneiden,
Roland. Zahlkarten sind immer dabei.
Roland, du solltest E-Mail schneiden, weil da können wir dann die Uncut-Version noch als Zusatzbelohnung für unsere Patreon-Supporter reinstellen.
Nur echt mit den 3 Sekunden langen Pausen zwischen jeder gesprochenen Antwort.
Gut, hat noch irgendjemand von euch jungen Leuten Fragen zur Happy Computer von vor 30 Jahren?
Du warst schon aber als fester Redakteur dabei, oder hast du alles von zu Hause aus Frankfurt gemacht?
Ich war 8 Jahre alt, da hat mich die Familie von Frankfurt nach Bayern verschleppt. Ich bin da schon im Münchner Osten aufgewachsen.
Okay.
Der raue Münchner Osten, nein. Ich bin 84 als Praktikant rein und dann nach 6 Monaten als Redakteur übernommen worden. Das war dann im Ende 84. Ich war da schon so richtig Redakteur.
Ihre Arbeit ohne grüne Soße?
schlecht bezahlt.
Keine grüne Soße,
ja, nichts. Naja, die konnte man dann ja schon noch bei der Mama essen. Aber bei uns hieß das dann weiße Soße, nicht grüne Soße.
Sagt mir jetzt nicht, ich kenne nur braune Soße, aber was ist denn das für Soße,
die ihr anspricht? Nein, jetzt auch nicht, weil ihr genau wisst, warum und wieso. Nee, und auch mit Erdölboy, da war ich eh noch zu jung dafür. Na gut, lassen wir das. Wollen wir dann, also wie gesagt, wenn ihr keine sinnvollen, sachlichen Fragen mehr habt, auch nicht Fragen nach Telefonnummern oder was war damals mein Lieblingsgericht, dann können wir ja übergehen in, was haben wir zuletzt gespielt, und weil der Jörg jetzt doch relativ still war für seine Verhältnisse, während wir andächtig in der alten Happy geblättert haben, könnte er doch gleich mal loslegen. Er müsste jetzt voller Energien sein.
Was hast du gesagt? Ja, gerne. Also, ich spiele gerade ein Brettspiel auf iOS, und zwar Twilight Struggle. Das gilt auf einschlägigen Brettspiel-Webseiten als eins der besten oder beliebtesten Brettspiele aller Zeiten. Das kam jetzt letzte Woche vom Aufnahmedatum dieses Podcasts Ende Juni aus gesehen raus für iOS. Und es gibt schon ein bisschen länger für Steam. Und da geht es um den Kalten Krieg. Und es ist so ein typisches Brettspiel, wo man Einfluss legt mit Countern, und was man spielen kann, entscheiden Karten, die man zieht. Und der Witz ist, es gibt natürlich nur die USA und die Sowjetunion als Spieler oder als Parteien. Und die Karten sind immer für einen der beiden oder für den anderen oder für beide nutzbar. Und das Fiese ist jetzt, wenn du diese Karten benutzt, mit denen du halt auch Einfluss legst oder Coups startest und solche Geschichten, und da ist ein Event zum Beispiel, keine Ahnung, Gründung des Warschauer Pakts drauf, musst du als USA-Spieler das trotzdem dann quasi ausspielen und den für dich bösen Event quasi dadurch auslösen. Und das ist ein ganz tolles Spielprinzip, wo du ständig daran bist zu versuchen, aus einem schlechten Blatt quasi noch irgendwie was Sinnvolles rauszuholen. Dann kann man pro Runde kann man eine Karte im sogenannten Space Race versenken und sich da wieder Punkte holen. Und es geht darum, 20 Siegpunkte zu erzielen und nicht DEFCON 1 auszulösen. Der Spieler, der quasi den Atomkrieg verursacht, hat automatisch verloren. Und das spiele ich, wie gesagt, auf iOS. Und nachdem die KI ein kleines Problem hatte, das aber vorgestern gefixt wurde, und zwar hat es wiederholbar einfach, hat die KI in der ersten oder zweiten Runde verloren, weil sie eine wichtige Spielregel nicht beachtet hat. Was auch immer das ist, ist ja nicht wichtig.
Nicht schummeln, genau. Liebe KI, nicht schummeln.
Ja, ne, umgekehrt. Also man, ja, sie hat halt eine Karte nicht abgelegt, die man ablegen muss, und das heißt automatisch, dass man verliert. Und das ist jetzt gefixt. Aber deswegen habe ich halt entgegen meiner normalen Natur, dass ich konfliktscheu im Kämmerchen sitzend nur gegen Computerspiele, habe ich mich halt mal in den Online-Bereich reingewagt, und das ist auch gut gelöst.
Oh.
Das funktioniert so nach dem Schach-Urprinzip, das heißt, in der kleinsten Einstellung, in der schnellsten Spieleinstellung haben beide Spieler 45 Minuten, und wenn einem die Zeit ausgeht, bevor es einen Gewinner gibt, hat der halt dann verloren, dummerweise, obwohl er vielleicht mehr Punkte gehabt hätte am Ende. Und das habe ich jetzt einige Male gespielt und ist wirklich nett, also wie gesagt, so anderthalb Stunden Spielzeit, manchmal auch schneller, wenn man vorher verliert oder gewinnt. Und ich kann es nur empfehlen, und ja, also Twilight Struggle, schönes Brettspiel und jetzt auch eine wirklich schöne iOS-Umsetzung.
Free-to-play oder Karten nachkaufen? Wie läuft das Ganze mit der Finanzierung ab?
Von beidem, sondern man zahlt aktuell 8 Euro. Auf Steam kostet es, glaube ich, 9 Euro. Und damit hat sich's gegessen.
Und kann man auch spielen von wegen Kartenspiel und fitzeligen Bildschirmen? Verglichen mit dem PC-Bildschirm geht auch ganz gut noch nach wie vor.
Es geht auf dem iPad sehr gut. Also sie haben es wirklich geschafft, die doch sehr vielen Informationen, die man da hat, gut anzuordnen. Also wirklich schlau und sieht auch nicht billig aus und so. Also echt gut gemacht. Oder sogar, wenn man zwei Online-Spiele gleichzeitig hat, was ich übrigens niemandem empfehle, weil man unweigerlich vergisst, dass man gerade der Russe ist und nicht der Amerikaner und umgekehrt, dann kriegt man am Ende des eigenen Zugs gesagt, wenn der andere schon gezogen hat und man gleich weiterspielen kann und man kriegt E-Mail-Benachrichtigungen und so weiter. Hey, du bist wieder dran. Also richtig vorbildlich, muss ich wirklich sagen. Das Einzige ist, es hat ein Gamers Global User versucht, gegen mich zu spielen und ich habe mir dann überlegt, naja, dass der jetzt einfach das Spiel abbricht, schon ein bisschen unhöflich und so. Dann hat er halt eine PN geschrieben. Er hat nur ein iPad 2 und das ist ihm alle paar Sekunden abgestürzt. Also Warnung, wenn ihr nur ein iPad 2 oder noch älter habt, dann solltet ihr es vielleicht eher nicht erwerben. Aber ab iPad 3 scheint es zu laufen. Ja, ich wollte jetzt euch jeden Zug des Spiels im Einzelnen, im Detail jetzt erzählen, aber...
Aber bitte, genau, und dann schalten wir zu unsere Taktikanalysten, ehemalige Bundesliga-Profis, genau. Hochbezahlt, dank der Patreon-Einnahmen, die dann jeden Zug ausgiebig diskutieren. Was hätte man da nicht anders ziehen können?
Genau, aber ansonsten habe ich zum ersten Mal in meinem Leben auf Twitch neulich live ein Spiel gespielt, und zwar Dark Souls 3. So als Zugabe zu einem Let's Play. Und ich habe es tatsächlich geschafft, 3 Stunden lang am Stück gegen einen und denselben Bossgegner anzurennen, nämlich Eldritch, den Götterfresser, Ui. Und ihn nicht zu schlagen. Dann in den letzten Minuten der Aufnahme nimmt der Benjamin das Gamepad in die Hand. Ich zeige jetzt mal, wie es geht, so in etwa. Und schafft es auf Anhieb, den auf einen Lebenspunkt runterzubringen von 10.000 oder was hat. Und stirbt dann. Das war also ganz großes Kino.
Das hat er mit Absicht gemacht, damit du dich nicht schlecht
fühlst. Das habe ich auch vermutet, ja. Aber es war wirklich, also es...
Er wollte seinen Arbeitsplatz sichern.
Wenn man es versuchen würde, so zu spielen, man könnte es nicht. Das war wirklich, der Hammer. Und ich habe noch ein wirklich abseitiges Strategiespiel gespielt, und zwar Decisive Campaigns Barbarossa. Das ist ein Spiel, wo man den Barbarossa-Feldzug nachspielt, also den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Und das hat eine ganz große Besonderheit, die man eklig finden mag oder pietätlos oder was auch immer. Man spielt auf beiden Seiten historische Persönlichkeiten, also den Stalin auf der einen Seite, der hat keinerlei Gegner natürlich interne, aber er hat eine sich aufstauende Paranoia, die ihn dazu bringt, verdiente Kommandeure zu erschießen und solche Geschichten. Und auf der deutschen Seite spielt man den Halder, der jetzt kein Nazi war, aber jetzt auch kein netter, nette Wehrmachtsgeneräle gab's nicht, der ist quasi so zwei Stufen unterhalb eines gewissen Herrn Anführers angesiedelt. Und du musst quasi fast wie bei einem Rollenspiel mit diesen ganzen Charakteren durch Entscheidungen interagieren. Und wenn die dich mögen oder nicht mögen, wenn du kein Nazi bist und sie sind Nazis, hat das alles Auswirkungen. Das ist höchst faszinierend, obwohl es eigentlich ein sehr komplexes Hexfeld-Strategiespiel ist. Aber sie haben quasi noch diesen zusätzlichen Layer obendrauf gepackt, wo du politische Punkte einsetzen musst, um Entscheidungen in deinem Sinne zu beeinflussen. Hochspannend, hat ein 320 Seiten Anleitungsbuch, nur als PDF, das beste Anleitungsbuch ist, das ich je gelesen habe, weil, also vielleicht wie früher bei Science Service, die waren ja auch einfach auch schön zu lesen und informativ. Also wirklich ganz, ganz toll, wollte ich mal erwähnen, weil es natürlich ein ganz kleines Nischenspiel ist. Von VR-Designs kennt kein Mensch. Man lädt sich's unter anderem, man kann sich's kaufen über Steam oder Slytherin, glaube ich. Ich sag nochmal den Namen, Decisive Campaigns Barbarossa. Aber plant mal einige Stunden Anleitungsstudium ein. Und alles, was ich sonst gespielt habe, jetzt bin ich beleidigt, sage ich nicht mehr.
VR, VR. Es gibt auf System Shock auch einen Stretch Goal einer VR System Shock Spielweise. Da bin ich auch mal gespannt. Das muss ich dann wieder mal einbringen.
Das heißt, wenn man genug Geld spendet, dann lassen sie es sein oder? Nee, sowas nicht gemeint.
Extra für dich, Heinrich, wird dann eine angerichtet. Und dann kommst du dir hin und führen es dir vor zu Hause mit Oculus oder so.
Ja, ansonsten ist es Sommer, es kommen nicht mehr so viele Spiele, aber wir spielen ja immer irgendwas, sonst wären wir nicht die Spieleveteranen, zum Beispiel Mick, was habt ihr ausgegraben?
Ich rufe Mick.
Mick, was ist denn heute
kannst
los?
Du uns hören?
Jetzt machen wir die Aufnahme extra an einem spielfreien Tag bei der EM. Und trotzdem, vielleicht, ich sehe gerade, dass Mick sich jetzt ganz vom Server verabschiedet hat. Vielleicht.
Da ist er wieder.
Hört ihr mich?
Ja!
Ich rufe Mick. Kannst du uns hören,
Stimmen
Mick?
Stimmen aus der Gruft. Sie reden zu euch. Also, ich wollte eigentlich Hearts of Iron 4 spielen. Hatte ich mir für die nächsten zwei Wochen, also die letzten zwei Wochen vorgenommen. Naja, wie gesagt, ist ja nicht so doll, hat noch eine Menge Macken und so weiter. Hatte ich wirklich keine Lust mehr, das auch noch eine Sekunde weiterzuspielen, als für den Meinungskasten nötig. Also habe ich mir gedacht, ich spiele gar nichts und lese Bücher. Vom Winde verweht und das Schwert von Shannara. Das habe ich die letzten zwei Wochen gemacht, mit viel Freude.
Und ich kann jetzt beide Bücher erklären. Ist vom Winde verweht so mitscherlich und sowas? Oder was?
Ja, natürlich, Margaret Mitchell kann ich dir sehr empfehlen. Für 6,45 Euro beim Kindle-Shop. Und das ist völlig anders als die Filme und geht sehr in die Tiefe rein, kann ich dir mal sagen. Auch wenn dir Gerard O'Hara seiner Tochter Scarlett erklärt, dass Land wichtiger als Liebe ist. Also, da lernt man was.
Mach doch auch mal einen Twitch-Livestream, wie du ein Buch liest. Ich meine, wenn Jörg 3 Stunden am selben Boss hängen bleibt, da kannst du ja auch mal, ne, wir gucken mit beim Lesen zu.
Ja, das wäre schön. Da kann ich dann einfach hier so eine Kamera hinstellen und nehme dafür Geld.
Ja, und dann sieht man vor allen Dingen, Verbinde hat auch viele Seiten, da sieht man, wie während des Lesens vielleicht irgendwelche Zimmerpflanzen sich an dir entlang ranken, weil es so lang dauert.
Der Hund größer wird.
Oder mir ein Tränenlein aus dem Auge läuft, wenn Scarlett mal wieder ihren Bett nicht kriegt.
Keine Spoiler.
Aber Mick.
Von einem großen Brand soll ich erzählen?
Was?
Von einem großen Brand soll man nicht erzählen? Von einem Brand?
Atlanta brennt. Ja, das waren die Kulissen von King Kong übrigens. Im Film.
Interessant. Der Film war nicht schlecht und die Musik war von dem Vater von Jean-Michel Jarre gemacht worden, jawohl.
Heute in der Trivia-Runde haben wir das Thema...
Nein, das war nicht Maurice Jarre, der war bei Dr. Chivago.
Oh, du hast recht.
Hier, das war einer, der hatte auch so einen deutschen Namen, Apfelkorn oder so ähnlich. Das war auch so ein geflohener Jude, der so gerade eben aus Deutschland raus ist und nach Amiland dann ganz schnell die Musik für Vom Winde verweht zu machen. Der hieß wirklich irgendwie so Apfelkorn oder so ähnlich.
Wie ging doch mal das Hauptthema von Dr. Chivago? Kann das einer mal vorsummen?
La, 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 la. Nicht zu viel, sonst kommt die GEMA.
Oh. Rumba.
Okay, so, ich glaub, das so wirklichkeitsgetreu war die Darbietung jetzt auch wieder nicht. Also da springen selbst die GEMA-Filter nicht
an. Da können wir jederzeit uns rausreden.
Ja, nein, aber Mick, eins, also ich kann dich nicht ganz hier jetzt von der Leine lassen, was Hearts of Iron 4 anbelangt. Wie kann es denn sein, dass dieses Spiel von manchen auch US-amerikanischen Websites 80er bekommt oder wirklich hoch gelobt wird? Wie erklärst du dir das?
Dass die es nicht so lange gespielt haben? Ich meine, wenn ich da Wertungen sehe, die am Release-Tag rauskommen, was haben die denn davor getestet? Die Version, die danach war. Außerdem haben die nicht alle den Test von Rüdiger Steitle gelesen, bei Gamers Global nachzugucken, der brillant ist. Und jetzt lobe ich nicht mich, sondern Rüdiger. Wo wirklich sämtliche Fehler aufgelistet werden. Vor allen Dingen auch das, ich finde, die Gesamtkonzeption von dem Ding gefällt mir auch nicht. Es ist viel zu viel Automatik drin. Das war ja schon bei Hearts of Iron 3 so. Bei 4 ist das ja noch viel mehr drin. Vor allen Dingen sehe ich nicht, wie die einzelnen Schlachten und Gefechte ausgehen. Früher, weißt du ja selber, da kriegte man eine x-seitige Analyse mit allem und jedem und ja, links. Und hier sehe ich nichts.
Der Rüdiger erzählt, man kriegt nicht mehr eine Warnung, wenn in einem eigenen Hafen der Feind anlandet. Und wenn du halt das britische Empire spielst und überall auf der Karte bist, kann schon mal sein, dass du es erst einen Monat später merkst, dass dir gerade ein wichtiges Land weggenommen wurde.
Was mir passiert ist, das war so peinlich, ich bin gegen Polen am Anfang, wie man das so macht, vorgerückt, wollte Warschau erobern. Und hinten übers Rheinland standen plötzlich die Franzosen bei mir. Das habe ich nicht gemerkt.
Deine Prioritäten anders setzen. So wird das nichts mit der Eroberung.
Die Brieftauber haben versagt.
Also ernsthaft, nee, ich habe mir jetzt echt gedacht, das lasse ich jetzt erstmal wie immer ein Jahr liegen bei Paradox-Spielen. Mal gucken, was noch so an DLCs und Krempel und Kram kommt. Wenn ich ein Dings spiele, dann spiele ich garantiert wieder Crusader Kings 2. Das mag ich viel lieber und ist auch viel fertiger. Und ansonsten, wie gesagt, muss ich gucken, dass Scarlett O'Hara auch noch mit Red Butler in die Kiste kommt.
Jetzt hoffe und bete ich nur, dass Roland irgendwas anderes gespielt hat, außer Hardcore-Strategie-Schinken, über die wir schon jetzt sehr lange reden.
Tja, was soll ich sagen? Soll ich die Hoffnung jäh enttäuschen? ich habe keine Strategieschinken gespielt. Ursprünglich wollte ich ja nach dem Artikel, den ich las in der Zeitschrift, endlich mal durchspielen. Na, es Es heißt The Walking Dead, uralt, aber nie durchgespielt. Und dann habe ich es dann irgendwie neuer Rechner neu installiert und runtergeladen von Steam. Ja, bis heute nicht gemacht. Großes Trauerspiel. Ja, Max Steiner übrigens, der Komponist, heißt Steiner, das Eiserne Kreuz. Scarlett O'Hara, Gone with the Wind, ist der Komponist gewesen. Aber hab dann in WoW beim Schreiben meiner E3-Artikel meine Garnison und meine Follower beauftragt, für mich zu arbeiten und für mich zu spielen. Und habe wirklich diesmal sehr wenig gemacht, bis gar nichts. Also nach der E3, auf der E3 gespielt, aber nach der E3 erstmal leider gar nichts. Reden wir in einem Monat wieder weiter. Oh, ich wollte spielen. Ich wollte spielen die neue Erweiterung für The Division, weil aus oft schon erwähnten Balancing-Gründen ich den Spaß verloren habe. Die ist ja seit dem gestrigen Dienstag draußen. Nur, das ist eine von den Nummern, wo Microsoft Geld gezahlt hat, dass die zuerst auf Xbox One und PC erscheinen. Das heißt, ich muss bis zum 2. August warten, bis PS4 mein Season Pass greift und sagt, gut, wisst ihr was, dann eben nicht und dann eben bis erst in einem Monat.
Das ist schon ziemlich unverschämt, vor allem, wenn du den Season Pass hast. Also wie, ich kapiere diese Exclusives für DLC nicht. DLC will ich vor allen Dingen verkaufen. Da bin ich doch interessiert an dem Goodwill meiner Kunden und so pisse ich. Und vor allen Dingen, PlayStation 4 ist ja jetzt nicht der kleinste Marktteilnehmer. Also das habe ich auch nie kapiert, was das soll. Aber du bist jetzt entsprechend stinkig, oder? Also ich bin stinkig. Ich bin immer stinkig.
Ich war jetzt nicht erregt vor Freude. Ich dachte mir, also Leute, finde ich nicht cool, aber was soll ich machen, wenn halt eben Microsoft die Millionen rausrückt, dann haben die mehr gezahlt dafür als ich für meinen Season Pass und schwamm drüber so ein bisschen halt. Muss ich halt wieder ein bisschen Destiny spielen.
Apropos, okay, dann muss ich jetzt gleich reingrätschen.
Bitte.
Weil du bist schuld, aber bevor ich zu Destiny komme, Jörg, kann man kurz Sachen anreißen, die in der nächsten Gamers Global, Retro Gamer, wie heißt das andere Ding, erst erscheinen werden oder ist es noch Geheimnis?
Ich kann zumindest verraten, dass ich gerade mit großer Freude nebenher einen Artikel zu Duke Nukem 3D gegengelesen habe. Und das wird ein großes Thema sein und ja, auch ein paar andere Sachen. Aber es ist noch ein bisschen früh, das ist noch ein Monat
hin. Das heißt, dann kann ich als um die Vorfreude zu steigern, schon mal erwähnen, dass ich mir für die nächste Retro-Geber Alone in the Dark mal wieder angesehen habe. Ein unglaublich innovatives Spiel. Ende 92 kam das raus. Ein Action-Adventure mit 3D-Polygonfiguren zur damaligen Zeit sensationell. Und sowohl der Grafikstil mit den Kamerawinkeln und dem automatischen Umschalten und auch diese Panzersteuerung wurde dann einige Jahre später bei Resident Evil aufgegriffen und sehr populär gemacht. Mhm. Und Alone in the Dark hat nie so wirklich ganz die Anerkennung erhalten, die es verdient hat. Da gab es auch Gründe und warum die Fortsetzung, kann man alles dann noch nachlesen. Und das hat mich wirklich nochmal wieder fasziniert. Also ist natürlich, einige Aspekte sind nicht so toll gealtert, aber das kann man absolut wieder spielen, wenn man sich an die Steuerung wieder so ein bisschen gewöhnt hat, die auch gar nicht so schrecklich war. Die Umständlichkeit war ja irgendwie bewusst, weil dadurch ist ja das Weglaufen vor den Zombies dann wieder umso nervenzerfetzender. Ein sehr interessantes, innovatives Spiel und läuft auch ganz wunderbar, weil das kann man auf GOG sich kaufen und auf heutigen PCs spielen. Also alle Historiker.
Und es war gruselig. Es war gruselig.
Das war wirklich, genau, weil es war, gut, wie gesagt, also die Grafik, wenn du heute einen Screenshot siehst, dann sagst du huhaha. Aber auch wenn man das mal wieder spielt und in der Stimmung drin ist und die Soundkulisse, das hat immer noch gute Atmosphäre. Und das hat mich wirklich angenehm überrascht, wie das nach all den Jahrzehnten immer noch so seinen ganz besonderen Charme hat. Also das war das eine Spiel, mit dem ich ein bisschen Zeit verbracht habe. Und dann Roland ist schuld, Im letzten Spieleveteran-Podcast erzählt mir also Roland von Destiny. Und das kann man immer wieder spielen und toll. Und jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich höre das von so vielen Leuten, die dann doch immer wieder mal Destiny spielen. Ich habe mir wirklich auf eBay für einen Zehner die Grundversion geholt, nach dem Motto, ja, sparsam und guck mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich gut. Also ich habe mir jetzt auch noch dazu geholt dann jetzt die Taken King Erweiterung.
Der Taken King, die
längste Theke, genau.
Und das Universum.
Also dieses Paket ist echt gut und ich habe richtig Spaß. Ich spiele das jetzt so seit anderthalb Wochen, so eigentlich fast jeden Abend. Und das ist ein richtig schöner Shooter. Und ich habe lange jetzt wirklich nicht mehr einen Shooter gespielt, wie ich so viel Spaß wirklich hatte. Und es hat so gerade für mich so genau die richtige Mischung aus Aufregung und Entspannung. Und die Missionen haben eine schöne Länge, so eine halbe Stunde. Man kann also so immer mal abends so ein bisschen und man levelt recht zügig. Und der Content, den Taken King dazu gebracht hat, den hat's auch wirklich gebraucht. Also diese Nebenmissionen und auch die neuen Story-Missionen, nicht nur wegen der Quantität, sondern ich habe den Eindruck, es gab wirklich einen Qualitätssprung, was die Mission angeht. Interessanter, die Schauplätze wirken sehr liebevoll und vor allen Dingen die Dialoge, die Textsachen sind irgendwie viel netter. Die Gesamtstory finde ich immer noch einen ziemlich unübersichtlichen Eintopf, wo ich eh nicht mehr durchblicke. Aber einige von den Story-Missionen in Taken King, die sind auch teilweise richtig witzig. Die haben also wirklich peppige Dialogzeilen drin. Und alles in allem, also ich spiele ja wirklich nicht jeden Shooter und war wirklich nicht mein Lieblingsgenre. Aber da war ich jetzt wirklich angenehm überrascht. Also wenn das irgendjemand mal günstig sieht, Destiny, am besten gleich die Taken King-Version, wenn es mal wieder im Angebot ist, ist einfach nett. Und ich habe jetzt wirklich auch solo die meiste Zeit gespielt, halt ab und zu mal so ein 3-3-Spieler, ne, also wie ein Dungeon in WoW, so eine 3-Instanz mal gemacht und auch das ist so gerade richtig, was die Herausforderungen, was die Länge angeht, sehr nett.
Angenehm überrascht. Welcher Planet gefällt dir denn am liebsten von den ganzen Planeten, die es da im Spiel gibt?
Die haben so alle so ihren eigenen Charme, ne? Also es ist selbst aus dem Mond, der ja doch eher ein bisschen öde ist, so von der Landschaft, hier haben sie viel rausgeholt, weil du dann so die Ansicht der Erde, die da drüber scheint, ich weiß nicht, Venus ist halt schön bunt. Ich habe jetzt keinen eindeutigen Favoriten. Eigentlich eine nette Mischung. Und auch das wirklich so, jeder Planet hat so seine eigenen Gegner. Ne? Also es wiederholt sich natürlich irgendwann auch so, auch die Bosskämpfe sind irgendwann, na, da ist da eine Dicke und dann kommt die Welle von den Dünnen. Aber wie gesagt, sie haben es so gerade richtig hingekriegt von der Balance. Es ist so genug Neues, dass der Neugier wieder entfacht wird. Und das straffe Pacing beim Level, also auch wenn du abends nur eine Stunde spielst, sage ich mal, hast du wirklich genug Erfolgserlebnis. Ja, ich habe ein Level gemacht, da bin ich eins weiter und ich habe zwei gute neue Knarren gefunden. Sehr entspannt.
Das Fehlen von Knarren, das war früher zu Anfang, also ich hatte schon vor einem Jahr gespielt, oder zu Taken King Erscheinungszeiten in Anführungszeichen, nerviger, weil du musstest viel mehr grinden, um halt raufzuleveln oder Waffen mit höheren Leveln zu bekommen. Inzwischen kannst du sagen, ich habe eine schöne Waffe, die gefällt mir. Da kann ich dann einfach jetzt per Infusion, kannst du dann zwei Sachen kombinieren und hast dann deine alte Waffe, aber dann die höheren Werte von der neuen Waffe, musst die nicht neue Waffe auch nochmal wieder aufleveln und so. Das finde ich ganz so Convenience und angenehmes Quality of Life, wie man sagt, für den Spieler heutzutage ganz gut.
Also soweit bin ich noch nicht. Ich bin da mal gespannt. Normalerweise, wenn ich die Level Cap habe, dann reicht's mir auch. Ich bin also jetzt nicht so ein Perfektionist, aber keine Ahnung, vielleicht überkommt's mich ja auch, wenn ich mit sowas beschäftigen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, Level irgendwie, was bin ich, 36, 35. Also wenn ich mal bei 40 bin, dann können wir uns ja mal
sehr gerne melden.
Dann wissen wir alles auch. Weiter.
Jawohl.
Alles nur kein PvP, hoffnungslos.
Habe ich einmal gemacht oder auch nie wieder. Also PvP in Destiny, da sind schon die Leute am Start, die das Tag und Nacht spielen irgendwie halt. Oder gut, die sich halt kennen und miteinander halt mit Headset spielen und so. Ne?
Ja, ich habe auch mal eine Menge guter Ausreden, warum ich immer der Letzte bin in der Rangliste. ich kannte die Map ja noch nicht und der hat einen höheren Level, das ist unfair.
Der Taken King.
Ja, siehst du mal, Mick. Damit können wir auch dich noch zum Spielen.
Wir tun ich habe mehrfach mir gerade auf die Zunge gebissen, um nichts zu sagen dazu. Nichts zu sagen. Der Kneipenkind, der Thekenking und der Pintking.
Der was King?
Thekenking. Den Gag hatten wir doch schon mal.
Ja, ich habe die Aufzählung gerade nicht verstanden von dir ganz, aber okay, macht nichts.
Kneipenking, der Pintking, der Thekenking.
Ah, der Pintking, okay.
War nicht so lustig, ich weiß.
Der Lachzeug ist gerade kaputt.
So, haben wir sonst noch königliche Beiträge in dieser beliebten Rubrik? Weil ansonsten klappt man die Theke irgendwann hoch. Es sind doch alle jetzt so verdächtig ruhig. Also ich weiß nicht, ob ihr alle noch wach seid.
Ich bin hellwach.
Ich bin schon noch da.
Ansonsten können wir jetzt mal hinter dem Rücken von Jörg endlich mal sagen, was wir wirklich von ihm halten.
Ja, und von diesen Strategiespielen?
Er reagiert doch nicht. Weil ich eine Selbstbeherrschung habe, über die du dich wundern würdest.
Ich sollte wirklich ab und zu mal abfragen, ob die Leute aufgepasst haben. Und welches Spiel hat Roland vor 10 Minuten erwähnt?
Und ein kleines Quiz.
Ja, genau.
Ein kleines Quiz zum Schluss. Und wer es nicht besteht, naja.
Das ist ähnlich.
Der kriegt wie, Besuch.
Wie war das zu meiner Zeit? Es gab Schulaufgaben, da wusste man, wenn die geschrieben werden. Es gab aber dann diese Spontanprüfungen, die Extemporalien.
Oh, furchtbar.
Oder? Gibt's die immer noch? Wer hat schulpflichtige
Kinder? Ich meine schon. Ich habe schon davon gehört, dass die noch geben soll.
Nicht bei uns in Nordrhein-Westfalen, da wurden wir nie geprüft. Ehrlich, das war da sehr gemütlich bis zum Abitur, das muss ich mal sagen.
Ach, weiß ich ja nicht, auf welcher Schule du warst. Wir haben schon zwischendurch unangekündigte Vokabeltests und so Geschichten gehabt. Also,
echt?
Ja.
Bei uns überhaupt nicht. Mein Lateinlehrer war 2 Jahre lang krank. Und am Schluss kam er halt und meinte, naja, bei mir habt ihr nicht viel gelernt im Abi, jetzt pass auf, ich erkläre euch mal, was da drin steht in dem Text und bitte guckt, dass er nicht aus der Vorwertung rausrutscht.
Also, wenn das nächste Mal jemand einen Kronzeugen braucht und wieder gestritten wird, dass die Abiturstandards in den Bundesländern ein wenig zu unterschiedlich sind, dann können wir Mick vorladen.
Früher gab es doch auch das Nordrhein-Westfalen-Abitur. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch gibt. Das galt nur in Nordrhein-Westfalen. Ernsthaft? Also studieren konntest du in Nordrhein-Westfalen damit, aber zum Beispiel in Bayern nicht. Die mussten auch weniger machen. Ich glaube, einen Leistungskurs weniger. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe ein richtiges.
Du bist schon auf eine richtige Schule gegangen und nicht auf so eine Baumschule oder...
so ein Waldorf-Gymnasium, das wäre es gewesen. Nee, bei uns. Den aber Namen unsere, sagen wir mal so, nachdem wir 2 Jahre weg waren, wurde daraus eine Gesamtschule, nur um mal aufs Leistungsniveau zu verweisen.
Die Spieleveteranen-Podcast, Schulreform, Wetter- und Fußball-EM. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle großen Themen durch. Und
Brexit.
Heute hatten wir...
Ja, da könnte ich was zu sagen.
Nein. Wir hatten ja heute den Hex... Hexit? Den Hengst-Exit. Den Hengst-Sit. Den... Oh Gott, jetzt bricht meine Zunge gerade ab. Genau, deswegen, das war nicht irgendwie das schäbige Internet, das der Kollege Hengst heute erdulden musste, das war seine Solidarität zu Großbritannien. Da ist er heute auch mal ausgetreten, um einfach so mal mitzufühlen. Austreten tun jetzt auch die Spieleveteranen. Ich bedanke mich für die mehr oder weniger vorhandene Aufmerksamkeit.
Unverschämt.
Und dann hoffentlich mit besseren Leitungen in 4 Wochen wieder, oder? Wenn dann mal guckt, ob überhaupt jemand, keine Ahnung, es ist ja dann Sommer und alle fahren weg, daheim oder zurück.
Ich bin da, ich rede dann.
Naja, vor allen Dingen in 2 Wochen schon. In 2 Wochen können ja schon unsere Patroniken zuhören, was wir uns dann bis dahin wieder aus den Fingern saugen können.
Immer diese unauffälligen Hinweise. Also.
Naja nun.
Aber bis dahin habe ich vom Winde verweht garantiert noch nicht durch.
wir können... hier ist noch eine Idee. Der Spieleveteranen-Buchclub. Statt immer über Spiele zu reden, wir machen so einen Buchclub heißt das, oder Lesezirkel, wie heißt das in Deutschland? Es wird ein Buch definiert, das müssen alle bis zum nächsten Mal lesen, dann diskutieren wir darüber. Was wollte uns der Autor damit sagen?
Oh ja, super, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht.
Wobei ich
aber immer nur gute Sachen.
Ja, das ist natürlich wieder sehr subjektiv. Wenn ich jetzt wieder komme mit irgendwelchen Krimis, die ich toll finde, und ihr kriegt da das kalte Würgen. Aber ich weiß, wir haben das aber den Spielen
oder Hörer geschafft. Schlagen ein Buch vor vielleicht. Die Hörer schlagen uns ein Buch vor, wie das damit sowas irgendwie.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wer es zuerst durch hat, möge sich melden.
Es ist ja wirklich so, also ich bin ja auch so ein vom Schlafen gehen Leser. Da schaffe ich ja oft nicht viel. Also ich lese ja oft sehr lange so ein Ding rum und dann gibt es am Abend wieder mal ein Sachbuch, wo ich meine, oh, das ist interessant, irgendwelche Spielehistorie-Sachen. Und da kann das schon dauern, bis ich mich durch. Ich habe jetzt zum Beispiel von der, wie wird es ausgesprochen, die Annie Prue, Shipping News, die hat jetzt wohl einen neuen Roman, irgend so einen 730-Seiten-Wälzer über die, habe ich gerade die Besprechung gelesen, über irgendwie die Wälder und die Bäume und Familien, Generationen und 300 Jahre später, da wo ich mir auch dachte, wenn ich damit jetzt heute anfange, dann können wir Weihnachten drüber reden.
Ich habe immerhin vorgestern einen Periroden gelesen, allerdings bin ich da mehrere Zyklen zurück. Ich bin da irgendwie gerade im, weiß nicht, Kantiran-Sternozean-Zyklus.
Okay. Das ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit 5300 Seiten. Also wer schafft bis nächstes Mal?
Ich bin geringfügig skeptisch. Oder Jörg, was würdest du für einen Buchtipp beisteuern?
Jetzt hast mich kalt erwischt. Bücher, was ist das? Ich lese nicht mehr so viel wie früher. Nee. Also gerade lese ich tatsächlich kein Buch. Ich habe noch so ein paar Warhammer 40k Horus Heresy Pulp-Science-Fiction-Romane im Regal stehen, ungelesen, aber da muss ich in Stimmung sein für. Nee, also wer eine Empfehlung hat, immer her damit.
Okay, naja gut, Nick hat ja heute schon eine gegeben, von Winde verweht. Das kannst du mal schnell in der Mittagspause dir reinziehen.
Ist auch so ein dickes Schwarte, aber ne, so 5000 Seiten.
Ja, das sind 800 Seiten, glaube ich, so ungefähr. Okay. Aber ernsthaft, dann liest du so runter.
Gut, aber das liest doch keiner mehr auf Papier, so ein dickes Ding. Das habt ihr doch alles auf euren E-Readern, oder?
Ja, klar. Ich lese ja auch ungefähr immer so 25 Bücher gleichzeitig, sonst würde ich ja wahnsinnig, wenn ich die alle da liegen hätte.
Obwohl, das ist doch sicher ein gutes Training für die Armmuskulatur.
Ich habe kein E-Reader.
Echt nicht? Roland, das jetzt bin ich aber ein bisschen entsetzt.
Wieso?
Naja, ich dachte, du bist ein moderner Mensch. Junge Leute.
Mein Vater hat einen und der ist ein paar Tage älter als ich, aber ich mag die Haptik des Buches noch, muss ich sagen, nach wie vor. Ich bin Freund des Buches und des Blätterns und wenn ich da lese, die haben nur noch 30% zu lesen, sie sind in 5 Stunden fertig, das finde ich ist nicht mehr romantisch genug für mich.
Du hast also gerne Staub in der Nase, diese säureversifften Seiten, oder?
Eine Säure
und findest das irgendwie, was du gerade lesen
willst. Roland, du bist zu lange nicht mehr umgezogen, beim nächsten Umzug bereut man es immer, wenn die Bücherkisten gepackt werden.
Ja, aber da ist schon was dran, diese Prozentangaben finde ich ganz schlimm. Also einmal motiviert es dazu, selbst weiterzulesen, auch wenn man vielleicht gerade gar nicht will oder kann von der Seite. Und ich sehe es bei meinen Kindern, das sind beides Leseratten und die lesen aber so kompetitiv und sagen dann Dinge wie, ich habe nur noch 10%, das schaffe ich heute Abend noch. Und die verschlingen Bücher, das ist der Hammer. Also das sind Kosten, die da entstehen. Und nur fällt es niemandem aus, weil alles läuft über einen Amazon-Account. Und ja, ich wundere mich.
Es gibt halt auch gerade bei Amazon-Dings die vielen Bücher, die gar nichts kosten. Die ganzen Klassiker, die ich alle nochmal so lese.
Ja, und meine Frau hat auf ihrem dieses Kindle Unlimited oder wie es heißt. Aber trotzdem, also das sind schon auch Kosten. Und ich finde es immer noch ein bisschen irreal, auf dem Kindle was zu lesen oder auf dem iPad oder wo auch immer. Ich mag, wie gerade auch schon geäußert, doch eher so richtige Bücher. Ich hab sogar schon meine Lieblingsbücher neu in so richtig Ledereinbände fassen lassen und so weiter, einfach weil ich es gerne in der Hand habe. Und
ich habe eine Lederhülle um meine
Kinder. Also,
ich würde sagen, der Podcast ist jetzt bei 100% angekommen. Ansonsten fange ich an, noch zu erklären, was ich vom
Season-Teil von Game of Thrones halte.
Nein, okay.
Vorsicht.
Roland, wäre es schlimm für dich, wenn Drachen sterben?
Jörg, Vorsicht.
Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns mit einem. Wie viel sind noch übrig? 4-stimmigen.
Tschüss. Ahoi, ahoi, ahoi.
so endet die Verlängerung beim Spieleveteranen-Podcast 81. Spielberichte und Analysen findet ihr wie immer auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Unser ganz besonders herzlicher Dank gebührt allen Unterstützern unserer Patreon-Kampagne, unter anderem lieben Menschen wie Andreas Butter, Christian Kohlheim, Kanara, Frank Raguse, Markus Metzger, Ramon Schmidt, Mario Müller, Markus Werner, Holger Bergmann und Xena Xerxes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Schalten Sie auch nächsten Monat wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt Fragen hören wollen.
Sag mal, Jörg, wie hast du eigentlich bei eurem Fußball-EM-Tippspiel abgeschnitten?
Gerade bin ich nur auf Platz 80, aber ich habe noch alle Chancen. Ich habe ein fantastisches Analyse- und Simulationsprogramm.
Oh, ist ja Wahnsinn. Das muss ich vielleicht mir auch mal besorgen für Sportwetten und so. Wie heißt denn deine Simulationssoftware?
Weil du es bist. World Cup Carnival.